Hallihallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hooked on Topic. Ihr habt euch erholt von Blut und Gedärmen des Saw-Podcasts, wenn nicht ein großer kleiner Hinweis da drauf, denn jetzt bin ich wieder mit meinem tatsächlich Lieblings-Podcast-Kollegen am Start. Verratet es nicht den anderen, bei mir ist der Tom. Hallo Tom.
Hallo Robin. Ja, letzte On-Topic-Folge und ich meine, Saw ist ja auch so eine Art On-Topic-Reihe, wenn man so möchte.
Ja, sie läuft jetzt unter dem FM-Banner, aber das ist auch ein bisschen einfach ausgewürfelt, wir sind ganz ehrlich.
Ja, naja, es ist ein Hooked-FM-Special, ist es so oder so.
Ja.
Genau. Und auch bei der letzten Hooked-on-Topic-Folge, wo ihr über Ubisoft geredet habt, war ich ja nicht dabei, deswegen für mich war es jetzt eine Weile. Und ich freue mich sehr, jetzt hier mal über ein neues, altes Thema zu reden.
Genau, denn fast auf den Tag genau, ich glaube, es war vor 4 Jahren, haben wir dieses Thema schon einmal behandelt, wo wir uns nämlich gefragt haben, hey, wie könnte man diese Spieleserien, die schon so lange, vielleicht mal mehr, mal weniger lange, in der Versenkung verschwunden sind, wieder zurückholen. Es gibt Reboots, es gibt Remakes, es gibt Sequels, es gibt eine wilde Mischung aus all diesen Dingen. All diese Möglichkeiten hat man, um diese Spiele zu wieder in die Moderne zu bringen. Mittlerweile haben wir noch so neue Begriffe, die wir damals noch nicht hatten, lieber Tom, wie Deluxe Remasters. Können wir auch in unseren Wortschatz aufnehmen. Das fiel mir sehr einfach, da noch zahlreiche Spiele zu finden. Ja. Ich fand auch den Blick zurück ganz nett, weil sowohl in den Kommentaren des damaligen On-Topics, hast du sicher auch gesehen, genau, als auch in unserer Auflistung gab es halt Spiele, die mittlerweile wieder da sind. Zum Beispiel in unserem Podcast kam halt tatsächlich auch Dead Rising vor. Und da haben wir gerade eben erst das besagte Deluxe Remaster bekommen.
Ja, und Age of Mythology hat die Definitive Edition bekommen, die ich mir gewünscht hatte. Legacy of Kain kriegen wir noch.
Ja.
Also auch das war damit drin als ein Kandidat. Und Dino Crisis ist zumindest die PS1-Version jetzt mal auf der PlayStation 5 rausgekommen. Also es ist ein kleiner Schritt nach vorne, würde ich behaupten.
Aus irgendeinem Grund nicht kaufbar allerdings. Das hat mich sehr geärgert.
Ja,
ich habe das ja digital auf der PlayStation.
Ich auch. Ich habe das auch digital auf der PlayStation 3. Also, aber Capcom-Spiele sind aus irgendeinem Grund nicht kaufbar, die PS1-Spiele.
Ja. Ärgerlich. Knapp einen Monat ist es auch nur noch hin, bis wir dann Soul Reaver Legacy of Kain 1 und 2 in der Remastered-Fassung kaufen und spielen können. Das wird super, aber wir wünschen uns noch ein paar weitere Spiele, Tom. Und mit unserem aktuellen so Erfolgsprozent haben wir es ja, können wir dann ja absehen, dass in 4 Jahren mindestens 2 dieser Titel in irgendeiner Art und Weise zurückgekehrt werden sollen. Also, ja, wir sollten es uns so gut überlegen, Tom. Jetzt bitte keine lustigen Gags hier machen. Das ist wichtig. Wir haben die Zukunft der Videospiele in der Hand. Ja. Keine lustigen Themen in diesem Podcast. Das ist mir sehr wichtig. Falls du nicht zu lange mit dem Löschen beschäftigt bist, kannst du sehr gerne einen ersten Vorschlag mal einbringen. Und wir gucken mal, ob wir zusammenkommen.
Also ich würde gerne die Sachen, die ich von der Community gelesen habe, einmal hier reinbringen, weil ich finde sie alle sehr nachvollziehbar. Es sind jetzt 4 Stück, die ich hier gesehen hatte. Verzeiht, falls ich was übersehen habe. Ich finde sie alle nachvollziehbar und könnte mich denen auch anschließen. Fapu hatte nämlich zum Beispiel Varioland vorgeschlagen, was ich sehr verstehe.
Gibt es einigermaßen? Pizza Tower? Kann man es dazu zählen?
Ja, aber das ist schon so, das ist schon noch mal anders von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, das Spiel. Und Varioland ist eine Franchise, die sich sehr geschickt abgekoppelt hat von Mario Land, obwohl sie am Anfang zur Mario Land dazugehörte, weil es war ja Super Mario Land 3, Doppelpunkt, Mario Land.
Ich glaube, es war sogar umgekehrt. Das ist Mario Land, Super Mario Land 3.
Ja, genau. Das haben sie ja damals gerne gemacht. Yoshi's Island ist ja auch Super Mario World 2.
Ja.
Aber es ist ultimativ egal. Und Wario war so ein Charakter, der konnte halt, da bist du nicht einfach nur gesprungen auf die Gegner, sondern du hast sie gerammt und du hattest Fähigkeiten wie so ein Flammenwerferhelm oder sowas. Und das gab es ja dann, also es gab schon eine Menge Wario-Land-Spiele. Ich habe die meisten davon leider selber gar nicht gespielt. Aber das erste habe ich in wahnsinnig guter Erinnerung. Und das ist auch so eine freche Spielereihe, weil ja Wario so ein frecher Charakter ist. Ne? Haben wir ja auch in der WarioWare-Reihe, die das jetzt so ein bisschen ersetzt hat, habe ich das Gefühl. Und ich finde, das muss sie gar nicht, weil WarioWare ist sowas komplett anderes, diese Mikrospiele. Und da würde ich Fapu total zustimmen, einen Wario Land gerade jetzt irgendwie dann auf der nächsten Switch oder so mit vielleicht einem schönen, also im 2D-Stil werden wir nicht bekommen, aber irgendwie noch mal sowas, was auch so gut aussieht wie ein Super Mario Wonder, das könnte richtig, richtig cool sein. Und das würde ich gerne sehen.
Oder sogar ein bisschen besser beziehungsweise anders, weil was das passt gerade ganz gut, dass du das erwähnst, denn vor, boah, das ist schon wieder ein bisschen länger her, aber dieses Jahr, noch vor diesem Jahres, habe ich, glaube ich, das erste Mal von dem Wii Wario Land Spiel erfahren. Und vielleicht war das, ja, The Shake Dimension heißt es sogar. Das
bei
ist
uns
halt ein,
hieß es Shake It, glaube ich.
Bei uns hieß es Shake It, das kann gut sein. Ist, aber warte mal, ist Shake It nicht WarioWare wiederum?
Nee.
Ach so, ich dachte, das wäre vielleicht ein WarioWare-Spiel.
Also es war sogar andersrum. Es heißt im amerikanischen Bereich WarioWare, Wario Land Shake It. Es heißt in Europa, generell in den PAL-Regions, also nicht nur in Europa, Wario Land The Shake Dimension. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Mhm. Ich kenne das immer nur als Shake It. Und deswegen ist mir Shake Dimension gerade so neu. Und in Japan heißt es einfach nur Wario Land Shake.
Das reicht doch. Warum musst du das denn? Ja. Also ich finde Wario Land Shake hier ehrlich gesagt mit Abstand am besten.
Wario Land Shake so klingt auch lecker. Also ich hätte
gerne wirklich. Ich glaube, das schmeckt sehr senfig, wenn ich so von dem Charakterdesign ausgehe. aber da bin ich halt das erste Mal drauf gestoßen. Ich kannte das echt gar nicht so richtig. Und ich finde halt, das sieht so toll aus, weil das halt so ein animierter Zeichentrickstil ist, so gezeichnet. Ja. Und das ist halt etwas, wo ich ja sehr aktiv bin, das so ein bisschen einzufordern, dass Nintendo da mal mehr reingeht, weil ich immer so schade finde, dass Nintendo so viele 2D-Spiele produziert, published und entwickelt, aber die so häufig halt in irgendeiner Art und Weise mäßige 3D-Grafik nutzen, die dann oft stilistisch reinhauen kann. Und ich würde da jetzt explizit auch nicht das neueste Mario 2D-Spiel reinzählen, weil das ja eines dieser Spiele war, wo man gesagt hat, ah, cool, ihr macht mal was mit dem Grafikstil, aber das ist ja immer noch nicht die Regel, würde ich sagen. Und wenn sie eine Rückkehr von Wario Land nutzen würden, um auch gleichzeitig eine Rückkehr von einem 2D-Zeichen-Grafikstil zu nutzen, da wäre ich voll dabei. Weil das wäre dann auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zur Mario 2D-Reihe.
Da wäre ich durchaus auch dabei. Also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Generell Wario als titelgebender Charakter außerhalb von WarioWare fände ich halt mal richtig cool. Und die letzten WarioWare-Spiele waren ja auch leider nicht so krass, wie es ursprünglich mal war auf dem DS oder sowas. Also da geht schon noch einiges. Nerdlabor hatte Schlacht um Mittelerde vorgeschlagen in einer neuen Fassung. Da ist natürlich dann die Frage, basiert es wieder auf der Filmreihe?
Also ein Re-Release? Oder, also heißt neue Fassung in dem Fall, glaubst du, Re-Release? Oder heißt es ein dritter Teil?
Ich glaube, für eine 3 ist es zu viel Zeit vergangen. Ich glaube, es würde einfach nur Schlacht um Mittelerde heißen, aber es könnte dann einfach ein neues Spiel sein. Also es muss jetzt kein Remake sein, finde ich.
Ja, also ich glaube auch. Ich glaube auch einfach das gleiche Konzept noch einmal neu umsetzen. Und das wäre ja tatsächlich möglich, weil du kannst es ja auch einfach, also jedes Herr der Ringe Echtzeitstrategiespiel kann einfach ein neues Schlacht um Mittelerde sein, egal welche Zeitalter das nutzt, egal was exakte Spielmechaniken es nutzt und ob es dann exakt so heißt, weil die Rechte liegen ja vermutlich immer noch bei EA an dem Namen, aber die haben ja nicht mehr die Rechte an Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob jetzt ein anderes Studio, ein anderer Publisher ein Schlacht um Mittelerde-Spiel machen könnte. Ich habe keine Ahnung, ob das möglich wäre.
Das fällt mir auch schwer. Also mir fällt schwer vorzustellen, wie es dann aussieht außerhalb von einer Version von Schlacht um Mittelerde mit aktueller Grafik. Aber ich bin der Meinung, dass da theoretisch schon noch was geht. Und jetzt gibt es halt außerhalb der Amazon-Serie nicht so viel aktuelles Herr der Ringe-Material, auf das du dich beziehen könntest. Und die wiederum scheint mir nicht beliebt genug, um da jetzt irgendwie noch mal diesen Impact zu haben. Deswegen, das weiß ich nicht so ganz.
Das ist halt so ein Evergreen. Ich meine, es kommen ja auch neue Filme. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es kommt ja Die Hand vor Gollum. Das Gollum-Spiel hat so gut funktioniert, dass jetzt auch der nächste Film ein Gollum-Film wird, ich glaube, der spielt direkt kurz vor dem ersten Herr der Ringe-Teil soll der spielen. Und der wird gedreht von Andy Serkis tatsächlich. Der ist ja selber der Regisseur. Und ein zweiter Film ist auch in Arbeit, der sich dann ein bisschen mehr um Gandalf dreht, der, glaube ich, sogar animiert werden könnte. Das war noch nicht ganz deutlich, haben sie, glaube ich, noch nicht genau gesagt. Und es kommt ja, ich glaube, diesen oder nächsten Monat auch der Animated Herr der Ringe-Film in die Kinos, The War of Rohirrim oder so heißt der, glaube ich. Mhm. Der hat so einen Anime-Look. Also ich glaube, Herr der Ringe ist so ein Evergreen du kannst da einfach, ohne jetzt spezifisch auf Charaktere dich zu beziehen, einfach eine Saga eines Zeitalters erzählen. Da könntest du tatsächlich einfach sagen, glaube ich, hier spielt das jetzt zu einem ähnlichen oder gleichen Zeitpunkt wie die Amazon-Serie. Du könntest quasi die das Marketing mitnehmen, was du kannst von der Serie, aber du musst dich überhaupt nicht daran binden und sagen, das ist eine Umsetzung, sondern du sagst einfach, spielst du eine ähnliche Zeit und vielleicht ein bisschen später oder so.
Ja.
Also ich glaube auch, so ein, die Herr-der-Ringe-Lizenz, ich meine, die wird ja von Embracer in den nächsten Jahren, das gehört, denen gehört das ja, der gesamte Tolkien-Kosmos mittlerweile, vielleicht nicht der gesamte, aber zumindest der Herr-der-Ringe-Kosmos. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Bis irgendein ein deutschsprachiges oder osteuropäisches Studio, das zu Embracer gehört, sagt, wir machen jetzt ein Herr-der-Ringe-Spiel.
Wir machen jetzt ein enttäuschendes Sequel, pass auf. ja,
nein, das habe ich also nicht gesagt.
Aus der Community kommen noch diverse andere Vorschläge. Ich nenne sie jetzt einfach mal alle und du sagst mal, was du davon spannend findest, ja?
Mhm.
Hessensee hat zum Beispiel Eternal Darkness vorgeschlagen. Von Morgelhorner kam Pokémon Pinball, was ich sehr schön finde. Don Stylo und Max haben Darkness, The Darkness vorgeschlagen. Also The Darkness 3 wäre es dann in
dem
Fall.
Das steht tatsächlich auf meiner Liste auch. Das können wir gerne uns vornehmen, dass wir da ausführlicher noch reden.
Ein bisschen, dann reden wir da auf jeden Fall ausführlich. Zu Max selbst hat auch noch mal Republic Commando 2 und KOTOR 3 gesagt, also zwei Star-Wars-Spiele, also Knights of the Old Republic. Von Philipp kommt Parasite Eve, wo ich aufhorche, weil ich ja den ersten Teil mit Leo bei Time to 3 gespielt habe. Aber den zweiten muss ich noch nachholen, deswegen da kann ich noch nicht ganz eine Meinung zu formulieren. Und Chris Tofi Master meinte Metal Gear Rising 2. Und das waren so die Vorschläge aus der Community.
Aber wenn ihr den zweiten Teil nachholt, dann seid ihr so tief drin, dass ihr natürlich auch The Third Birthday durchspielen müsst.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist hoffentlich klar. das sind alles sehr, sehr gute Guesses. Also ich muss tatsächlich sagen, mir zuckt auch das Ohr bei Republic Commando, weil das so ein es ist kein vergessenes Spiel. Das wurde auch gerade re-released, gerade vor 2 oder 3 Jahren wurde das re-released von Aspyr. Und das ist halt so ein, ich habe das Gefühl, das Spiel ist eher ein Kult-Hit. Ich glaube nicht, dass das so ein 10, 15 Millionen Titel ist, aber es fühlt sich, finde ich, so an. Also so viele Leute erinnern sich so positiv daran. Und ich gehöre da ehrlich gesagt auch zu. Dieses Gefühl von, dass ich so eine Metro zuschreibe, einfach weil du einen Weiser hast, der dreckig werden kann. Das ist ein tolles Spiel gewesen. Das habe ich auch mit ganz, ganz viel Freude durchgespielt.
Es erinnert mich auch ein bisschen an Metroid Prime in diesem Feeling, diese Art von Shooter aus dieser Zeit. Ich habe es immer nur angespielt, also so richtig gehuckt hat es mich dann nicht, aber ich fand es cool. Fällt, glaube ich, so in die Fan-Kategorie vielleicht von einem Warhammer Space Marine, wo ein Sequel total Sinn ergibt, weil du kannst schon noch ordentlich was machen in diesem in diesem Universum, auch in dieser Timeline von Star Wars, die ja heute gefühlt beliebter ist als damals.
Ja, naja, also vielleicht, wenn ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also die Timeline meinst du nicht? Du meinst nicht Star Wars, du meinst die Timeline spezifisch.
Spezifisch das stimmt. Nach den Klonkriegen oder während der Klonkriege.
Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, die Original-Timeline und vor allen Dingen natürlich auch die Sequel-Timeline sind beide heute nicht mehr der große Burner. Ich glaube, da wurden die ein bisschen zu oft quer durch die Straßen, durchs Dorf geschliffen, sag ich mal. Aber die Prequel, obwohl die auch genauso oft schon ausgeschlachtet wurden, ich habe auch das Gefühl, da hast du genug jetzt 25- bis 35-Jährige, die sich daran erinnert haben, wie sie Episode 1 im Kino gesehen haben und sich eingeredet haben, dass das gut ist. Entschuldigung.
Und ich glaube, man könnte es ja auch kombinieren. Man könnte ja auch sagen, man macht Star Wars Knights of the Old Republic Commando 2.
Ja, damit es gar keine Überschrift mehr passt. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber also Republic Commando ist, glaube ich, ein ganz tolles Ding, weil du kannst da alles machen. Du kannst einen Reboot nachmachen, dass du es genauso nennst.
Ja,
aber
ja.
Ich finde gerade Space Marine ist so ein toller Vergleich, den du da getätigt hast, weil du könntest also auch voll gut Republic Commando 2 nennen, all die mitnehmen, die den ersten Teil mochten.
Ja.
Aber natürlich einfach eine andere Kriegsszenerie hier beschreiben, da dann genau diese Grafikpracht reinballern, die du auch in einem Space Marine 2 hast.
Exakt.
Und dann sagen, die Story vom ersten Teil ist egal, du kannst einfach das hier spielen. Also das ist eine geldbringende Idee, glaube ich auch.
Ich glaube auch, das wäre eine Möglichkeit, wie da durchaus ein erfolgreiches Spiel draus würde, wenn es dann auch nicht diesen Jedi-Fokus hat, den ja nicht alles haben muss. Tofi Master würde ich mich auch anschließen. Metal Gear Rising 2 könnte ich mir sehr gut vorstellen als Sequel mit moderner Grafik und wo vielleicht auch noch mehr von diesem Potenzial ausgeschöpft wird, weil Metal Gear Rising ist ja ein hervorragendes Spiel, obwohl es richtig schlechtes Leveldesign hat.
Wie sich das für das Genre gehört, leider.
Ja.
Ja, das ist ganz, ich habe da auch dran gedacht, weil ne, die Überschrift dieses Podcasts enthält ja auch schon das Wort Remake und wir haben gerade viele Remakes und Remasters und so und da ist mir dann so der Gedanke gekommen, dass diese Character-Action-Games ab, weiß ich nicht, 2011, wenn so Bayonetta man dazu zählt, vielleicht ein bisschen davor, gefühlt für mich eines dieser Genres ist, was überhaupt gar nicht von einem Remake profitieren würde, weil ich so das Gefühl habe, die haben sich auch in den letzten 15 Jahren jetzt spielerisch nicht weiterentwickelt in Character-Action-Games, sondern ein Bayonetta 1 ist heute noch exakt genauso perfekt, wie Bayonetta 1 zum Launch war. Das heißt, wenn du jetzt das Remakes im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen, da jede Veränderung auf einer spielerischen Ebene könnte fast nur eine Verschlechterung sein. Es sei denn, du lässt es wieder von Plätzchen machen, die dann auch neue Mechaniken reinmachen. Und warum nennst du es dann nicht einfach Bayonetta 4? Und ich glaube, das ist dann auch bei Metal Gear Rising der Fall. Da würde sich ein Remake oder so überhaupt gar nicht lohnen. Reboot wäre auch Quatsch. Das heißt, da müsste man, wie auch bei uns in den Kommentaren geschrieben wurde, einfach auf ein Sequel hoffen. Aber ja, das, also wenn... Also Konami ist wieder am Start und tatsächlich ist auch Metal Gear eines der Spiele, über das ich hier durchaus ein Interesse hätte zu reden in diesem Podcast, aber leider ist Platinum so gar nicht mehr am Start aktiv und das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Die haben sich ja irgendwie komplett verzettelt mit ihrer Business-Strategie, zumindest scheinbar rund um Atsushi Inaba, war ich doch richtig, der seit 2022 CEO ist, alleiniger und ja, da, vielleicht wäre das dann erst recht der Weg zurückzukommen mit einem Metal Gear Rising 2.
Ja, mich wundert halt, also ne, wir haben jetzt diese Master Collection von Metal Gear bekommen, die erste, und da wird es ja auch noch eine geben und wenn wir nicht ein Spiel bekommen, einen HD Remaster namens Metal Gear Rising Revengeance, dann bin ich traurig.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass auch Metal Gear Rising in so einer Collection mit drin sein eigentlich könnte. Rising profitiert ja auch sehr davon, zum Glück dann auch auf dem PC geportet zu sein. Und das hat ja auch erweitert, ist auch erweitert worden, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Zuge der Backwards Compatibility auf der Xbox. Das heißt, das kannst du zum Glück in der Form, wie so, also das ist das so, das hat so wie ein Shadows of the Damned ein Remaster bekommen hat, hat Metal Gear Rising auch schon eigentlich ein Remaster bekommen.
Im Wesentlichen schon, aber halt nur auf dieser Plattform, ne, auf PlayStation bist du dann immer so aufgeschmissen, weil du nur die PS3-Version hattest, und da geht das einfach nicht und das ist bedauernswert. So, jetzt wolltest du aber The Darkness nochmal.
Ja, sehr gerne. Dann lass uns gerne über The Darkness sprechen, weil ich finde, das ist auch so ein ganz interessantes Ding und ich finde eines, was nur davon profitieren könnte in allen Belangen, weil
Von was jetzt genau?
Von all diesen Möglichkeiten, also von Reboot, Remake und Sequel, ich glaube, The Darkness, da könntest du nichts falsch machen. Mhm. Ich mag ja das sehr, sehr gerne, das Originalspiel, wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube aber, das ist ein Titel, der sich richtig gut sogar für ein Remake eignen würde. Weil The Darkness, bei aller Liebe, die ich für das Spiel empfinde, ist jetzt als Ego-Shooter nicht spielerisch der umwerfendste, den du spielen kannst auf der Konsole. Ich glaube, da würde mir keiner widersprechen. Und gleichzeitig haben Machine Games mit der Wolfenstein-Reihe eine so unglaubliche Begeisterung und ein so unglaubliches Talent für die Inszenierung halt gezeigt und auch mit traditionellen Cutscenes, dass da The Darkness 1 auch von echt profitieren könnte, weil The Darkness 1 erzählt sich ja vor allen Dingen über Geschichten erzählt in der Ego-Perspektive und dann hat es in den Ladezeiten ja den Hauptcharakter, wie er einfach auf so einem Stuhl sitzt und ab und zu ein paar Monologe hält. Und ich glaube, bei dieser wirklich hervorragenden Geschichte mit tollen Charakteren und tollen Dialogen könnte eine andere Inszenierung, die jetzt auch gar nicht per se besser sein muss deswegen, aber einfach der Schritt zu, wir inszenieren das jetzt mal so, wie wir einen Wolfenstein inszeniert haben und bleiben nicht gezwungenermaßen in der Ego-Perspektive und wir aktualisieren das Gameplay, das Gamefeel mit dem, was wir gelernt haben seitdem und wir hauen dann die allerneuesten Grafiktechniken rein, aber nutzen den gleichen Synchronsprecher für die Darkness, sehr wichtig. Ich glaube, das wäre schon ein echt cooles Ding. Also das ist so ein Titel, klassischerweise ist man, glaube ich, oft mal sehr protective bei Spielen, die man so richtig toll findet und ist bei Remakes dann eher so, weiß ich nicht. Aber lustigerweise bei The Darkness, muss ich sagen, da hätte ich richtig Bock auf ein Remake.
Ich glaube, The Darkness ist insofern, hat man da vielleicht nicht ganz die Erwartungshaltung, weil es gibt ein Sequel und das Sequel ist okay. Ne? Es ist nicht annähernd so beliebt wie jetzt das Ursprungsspiel. Und da eine Rückkehr von zu haben als Reboot würde, glaube ich, am meisten Sinn ergeben. Als Remake, sure. Es fällt mir ein bisschen schwer, das dann zu sehen, weil auch bei Sequel zum Beispiel kenne ich mich einfach mit der Story von The Darkness nicht gut genug aus, wie sehr man das machen kann, weil das ist doch storytechnisch eigentlich sehr The Crow Rache-Story, oder nicht?
Also es basiert ja auf dem Comic und so wie ich das im Kopf habe und beide, vor allem der zweite Teil, habe ich noch einmal zum Launch gespielt. Deswegen, ich weiß da nicht mehr genau, wo es hinführt. Soweit ich mich erinnern kann, war dann The Darkness 1 hat eine ziemlich freie Nacherzählung halt gemacht, die auch stilistisch ein bisschen anders ist, weil The Darkness, und ich weiß nicht, ob das für The Crow auch gilt, den Film habe ich tatsächlich nie gesehen. Ist
Oh.
The Crow auch ein Comic eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Gute Frage. Ich
Wirkt
check mal.
so. Von dem, was ich so gelesen und gehört habe, ist, glaube ich, halt der zweite Teil sehr viel näher am Comic dran. Das heißt, ein Reboot könnte, glaube ich, schnell dazu führen, dass dann einfach die Mut des ersten Teils die ist, die quasi geopfert wird, und dann einfach die Origins nochmal nacherzählt werden, weil du musst die Origins nochmal in irgendeiner Art und Weise erzählen, glaube ich, weil keiner kennt jetzt heute The Darkness inhärent groß.
Ja.
Und dann habe ich so die Befürchtung, dann würdest du den ersten Teil quasi ersetzen durch einen neuen ersten Teil, der dann nicht mehr das hat, weswegen ich den ersten Teil so mag, weil der sich halt bewusst getrennt hat, so ein bisschen von dem Comic, abgesehen von der
Ja.
Prämisse.
The Crow basiert natürlich auch auf einer
Of course, ja.
Comic-Reihe, deswegen, das ist natürlich so. Bei The Darkness habe ich halt auch das Gefühl, diese Identität, die es hat, weil es halt so eigen war, nicht nur in der Art und Weise, wie es im Gameplay die namensgebende Darkness eingesetzt hat, sondern auch wegen der Inszenierung, wegen dieser Art des Storytellings. Da meine Befürchtung wäre, wenn du das dann irgendeinem Entwicklerstudio heute gibst, wird da eher was Austauschbares draus und wird die Persönlichkeit so rausgesaugt. Das müsste dann schon so ein richtiges Leidenschaftsprojekt sein.
Ich glaube auch. Und ich glaube, du könntest halt durchaus da was sehr Eigenes mitmachen. Also dieser Comic, den ich, habe ich mal kurz nachgeguckt, der lief tatsächlich nicht durchgehend scheinbar, aber fast durchgehend von 1996 bis 2013. Also tatsächlich ein sehr, sehr lange laufender Comic, wo ich dann davon ausgehe, dass da viele, 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 viele Geschichten drin zu finden sind, halt von der Darkness, wie sie vielleicht dann auch sogar unterschiedliche Charaktere einnimmt. Auch das könnte ich mir halt vorstellen. Du hättest da viele Möglichkeiten. Und vielleicht aus der Perspektive wäre ich dann bei einem Reboot dann sogar dabei, wenn du quasi sagst, es ist dann nicht Jackie Estacado. Es ist jetzt nicht dieses Setting, es ist nicht genau das, sondern wo wir quasi starten, ist, wir haben die Darkness und sie übernimmt irgendjemanden in dieser Form und wir erzählen damit ein neues Spiel. Und das fände ich natürlich auch sehr, sehr cool, weil ich habe ehrlich gesagt auch im Kopf schon seit einer Weile, dass ich den zweiten Teil nochmal spielen sollte, denn der ist, glaube ich, spielerisch eher besser als der erste Teil. Er ist aber so was anderes stilistisch. Natürlich grafisch sowieso,
Ja.
aber auch erzählerisch und hat ja auch so ein Arcade-Gefühl, genau das Gegenteil von Starbreeze und von Darkness 1, dass der bei mir nie eine Chance hatte. Also ich habe das so gespielt und war von Anfang an so, das ist nicht das, was ich will. Deswegen konnte ich da nie warm mit werden. Und ich glaube, mit dem Wissen, was es ist, könnte man da noch mal sehr viel mehr Spaß mit haben. Das hat mir auch kürzlich tatsächlich erst, ich glaube, es war Benny oder es war sogar Benny und Björn von Incubin Radio. Das wurde mir da mal empfohlen, weil da mir auch gesagt wurde, so, nein, nein, das ist richtig cool, der zweite Teil.
Ja, der gilt ja auch nicht als schlecht, aber er ist halt so anders, deswegen konnte der, glaube ich, dann nicht den Impact haben, den der erste Teil hatte. Na gut.
Ja, The Darkness. Also, ich will von dir jetzt noch eine kurze abschließende, damit gucken, ob wir demokratisch entscheiden können oder unentschieden einfach das aufschieben müssen. Reboot, Remake oder Sequel? Was kriegt's deiner Meinung?
Reboot.
Verdammt. Ja, dann sind wir leider unentschieden. 1-1. Wir wissen nur, dass kein Sequel kommt. Das heißt, wir müssen es leider ad acta legen, weil die Demokratie hat wieder versagt an dieser Stelle.
Naja, ist zu zweit aber auch schwierig.
Ja, genau, exakt. Demokratie nicht gut durchdacht. Tom. Nächstes
Ja,
Spiel.
ich nehme eins, wo ich in letzter Zeit öfter mal drüber nachdenken musste, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich dieses Entwicklerstudio vermisse, nämlich SimCity. SimCity ist über 10 Jahre her. Und das finde ich absurd, dass wir in einer Zeit leben, in der die Sims nicht wirklich fortgesetzt wird, wie wir neulich erfahren haben. In der der Name Maxis zwar wieder existiert, aber nicht in der Form, in der er existieren sollte. Und in der eine Franchise wie SimCity, die mal federführend ein ganzes Genre vorgegeben hat, dass die einfach weg ist. Und für mich wurde SimCity auch nie von City Skylines ersetzt. Ich finde City Skylines, der erste Teil, war ein richtig gutes Spiel, ein richtig guter City-Builder, der auch diverse Dinge halt logischerweise von SimCity übernommen hat, aber auch smart erweitert hat. Und City Skylines 2 hatte jetzt seine Startprobleme, aber im Kern stecken da noch viele dieser Stärken drin. Aber was auch in City Skylines 2 nicht drin steckt, genauso wie im ersten Teil, ist auch nur ein Hauch des Charmes von einem richtigen SimCity-Spiel. Und damit meine ich die grafische Präsentation, die Präsentation der Menüs, die Präsentation des Soundtracks, der Charaktere, die mit dir reden, falls sie denn da sind. Denn das hatte SimCity immer in Unmengen. Und das ist für mich so wichtig für diese Spiele und ist auch der Grund, weshalb ich heute noch so gerne eigentlich jedes einzelne SimCity spiele, weil die auch so unterschiedlich sind, weil die sich ja immer neu erfunden haben. Also SimCity 3000 hat ein ganz anderes Feel als SimCity 4 und das wiederum ein ganz anderes Feel als SimCity 2000 oder das 2013er SimCity. Und das würde ich mir mal wieder wünschen. So eine Neuinterpretation von SimCity mit genau diesen ästhetischen Sensibilitäten, die bei der Reihe immer angesetzt wurden, wo das so ein hochpolierter City-Builder war. Natürlich dann nicht nochmal mit dem sehr fehlgeleiteten Multiplayer-Fokus von 2013 und diesen winzig kleinen Plots, auf denen du deine Städte bauen konntest, die alle so groß waren wie ein Dorf, aber mit Hochhäusern bestückt, sondern halt in klassischer Art und Weise oder dann auch wieder re-inspiriert von City Skylines. Ich glaube, es wäre fair, sich da ein paar Sachen zurückzuklauen. Das vermisse ich total. Also ich höre regelmäßig den Soundtrack der alten SimCity-Spiele, weil mich das so geprägt hat und weil ich auch die einfach richtig gut finde. Und bei City Skylines mache ich halt meistens die Musik aus und irgendwie was anderes, weil es halt so egal ist. Also da steht das Spielerische dem anderen vor und ist ja auch eigentlich die richtige Herangehensweise. Aber wenn du zum Beispiel 2013er SimCity anschmeißt, das ist dann kein Spiel, das dich Dutzende und über Dutzende Stunden an den Bildschirm fesselt. Aber mein Gott, das ist auch super charmant in der Art und Weise, wie es präsentiert ist.
Ja, das ist tatsächlich bei also es gibt sehr, sehr viele extrem charmante City-Bilder, aber wenige von denen bilden eine moderne Stadt ab.
Ja, für also so mittelalterlichen Kram hast du viel mehr Auswahl.
Ja, und auch Fantasy, also das allgemein, das City-Bilder-Genre ist ja eines der bestbefüttertsten Genres auf Steam von Indie-Entwicklern. Und das ist ja auch wirklich ganz, ganz toll. Also da kommt so viel, so toller Kram raus. Über das allermeiste davon sprechen wir auch gar nicht mehr bei uns im Podcast. Aber viel davon bekomme ich auch eher dann so nebenbei mit. Aber finde das immer ganz, ganz toll, wie sehr das befüttert wird. Und glaube deswegen auch, dass da durchaus Platz für wäre. Das wirkt natürlich mit dem modernen EA schwer vereinbar, dass sie einen SimCity in Auftrag geben. Und wer macht das dann eigentlich? Weil du hast ja selbst schon gesagt, ne, das Max ist in der Form, gibt es ja nichts
mehr.
Können
Sie mal Will Wright von seinen komischen Blockchain-Spielprojekten da wegholen.
Will Wright weiß gar nicht davon, dass das ein Blockchain-Spiel ist, was er da macht. Ich bin da absolut überzeugt von diese ganzen alten Männer, sagen wir es, ich nenne sie einfach mal so, weil es ist nicht unwahr, die ganzen alten Herren, sind freundlicher, der Videospielindustrie, die alle diese Scheiße machen, die wurden alle von irgendeinem 25-jährigen BWL-Heini angequatscht und haben gesagt, du kannst einfach das Spiel machen und ich mache hier, und dann wurden ganz viele Worte gesagt, die sie nicht verstanden haben, und jetzt haben sie, also das gesamte letzte Jahrzehnt dieser alten Herren der Videospielindustrie wurde verschwendet, weil die alle nur das machen und gemacht haben und das ja alles auch garantiert nie rauskommen wird. Anscheinend ist dieses Spiel von Will Wright Proxy das letzte Mal im Dezember 23 tatsächlich gezeigt worden, und zwar auf Intels AI Everywhere Event. Cool.
Ja, du musst hier die Seite von Proxy, habe ich neulich erst mir mal angeguckt, und das ist wirklich absolut verrückt, weil du einfach gar kein Gefühl dafür bekommst, was dieses Spiel ist oder was das für ein Projekt sein soll und wie genau AI, weil natürlich ist es jetzt AI, wie genau das dann noch damit reinspielt. Aber ich finde diese Betrachtung, die hast du ja schon mal geäußert, ich finde die ja irgendwie cute. Aber das sind ja intelligente Menschen. Die haben ja mal richtig smarte Sachen gemacht. Und ich traue denen schon zu, dass sie dann schon wissen, ah, okay, das ist das und so ungefähr funktioniert es. Und das Internet mag das ja teilweise überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch bei den Leuten ankommt. Ich finde es halt nur wahnsinnig schade, weil wenn ich mir so ein Projekt wie Proxy angucke, da fühle ich nichts. Wenn ich da lese, was die vorhaben, da fühle ich nichts. Also wirklich, ich lese euch einfach mal vor, was auf der Website steht. Als erstes Zitat von Will Wright. This is in some sense a game of self-discovery, a game where we actually uncover the hidden you, your subconscious, your inner ID, and bring it to the surface, bring it to life so you can interact with it and you can play with it, you can learn from it and it can learn about you. Geil. Und danach steht noch da, Proxy ist ein neues AI-Simulation-Game von Will Wright. Und dann noch ein paar andere Buzzwords und ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ja, ich finde das so funny, weil garantiert, also diese Spiele, die halt nur basierend auf einem Buzzword dann gebaut wurden, wie Blockchain, und dann überleben sie dieses Buzzword, weil das halt nur 2 Jahre ein Buzzword war und dann wieder so unter eine Art ACTA gelegt wurde, via NFTs auch, dann musst du dir jetzt halt neue Buzzwords aussuchen. Das heißt, du machst jetzt halt AI. Ja, da sind sie bestimmt halt in vielem Gespräch, wessen Datenbank sie klauen dürfen dafür.
Es sind da ja so Bilder drauf von der Art und Weise, wie das konzipiert wurde und offensichtlich ein Mobile-Spiel ist mit irgendwie Memory-Bubbles, die dann miteinander verbunden werden. Aber wie genau, es
ist mir schleierhaft. Also ich bin wirklich, ich werde verrückt, wenn das rauskommt, als vollständiges Videospiel zumindest. Die letzte News ist vom 15. August, sehe ich gerade. Noch nicht so lange her. Die Überschrift ist Powering Proxy with a Brain-Based AI Platform. A Brain-Based, what the fuck is a Brain, habt ihr irgendwo einen Mann, ist einer eurer Teammitglieder, die
Will
aufführt?
Wright, tatsächlich
ist er in die Maschine angeschlossen?
Da angeschlossen, ja.
Brain-Based.
Ich finde, eigentlich ist es ja rein, wenn man sich so überlegt, dass sich Will Wright jetzt denkt, okay, wir bilden jetzt tatsächlich dich selbst ab in dem Spiel. Das ist ja eine Linie, die man durchaus von The Sims aus ziehen kann, rein von so diesen Gedankenspielereien oder von sowas wie Spore, ne, wo du so ein ganzes Universum und Evolutionskette nachempfindest. Aber ohne, dass ich da das Gefühl habe, dass dieser Funke der Inspiration zu mir überspringt. Das war bei Spore noch der Fall und das Spiel war dann leider enttäuschend, aber es war ein Versuch. Und zuletzt mit The Sims, also zuletzt vor 24 Jahren mit The Sims, war es halt ein Mega-Hit. Aber Sims ist ja heute halt auch nicht mehr das, weshalb ich es mal lieben gelernt habe. Und naja, das vermisse ich halt, das will ich damit
sagen. Hättest du denn eine Idee, wer in welcher Form SimCity zurückbringen könnte? Wenn du jetzt mal einfach mal sagst, du bist jetzt EA-Chef und du hast alle Möglichkeiten, alle. Also es gibt keine Realismus oder finanziellen Bürden, die irgendwas verhindern könnten. Welches Team, das so besteht, also, du kennst, würde sich denn daran setzen? Was wäre das dann?
Es gibt keinen Namen, kein Team, kein Studio, das ich dem jetzt zuordnen könnte. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass EA eigentlich die Leute hat oder anheuern könnte. Und ich glaube, ein neues Team würde auch Sinn ergeben. Es gibt sicherlich noch Veteranen der SimCity-Reihe, weil die wurden ja nicht alle von Will Wright federführend geleitet, die man da ranholen könnte. Weil das jetzt einfach zum Beispiel an die City Skylines-Leute zu geben, fände ich witzlos, weil dann kriegen wir nochmal ein City Skylines. Also
aber auch mehr Vertrauen in Will Wright, als ich das hätte, muss ich gestehen. Einfach davon ausgehend, dass halt das letzte Spiel außer Spore, was er gemacht hat, halt Sims war. Und zwar der erste Teil.
Ich will
Teil.
Ja nicht, dass Will Wright da rangeht.
Ach so, ich habe verstanden, dass Will Wright sich Leute schnappt und sie einstellt.
Nee. Ich meine einfach nur, dass es noch andere Veteranen gibt, die an SimCity mitgearbeitet haben, die man ja sicherlich auch ranholen könnte, weil Will Wright ja nicht an jedem einzelnen SimCity den gleichen Anteil an Arbeit übernommen hat.
Auf Wikipedia ist das Letzte, was mit aufgeführt ist, in seiner Creation SimCity 2000. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das steht jetzt zumindest so. Es ist das Einzige, was ich gespielt habe von denen.
Naja, und da geht schon noch was, bin ich der Meinung. Na gut, lass mal weitermachen.
Das auf jeden Fall. Das zeigen die Steam-Charts sehr, sehr deutlich, dass dieses Genre gut ausgenutzt werden kann. Dann mache ich doch genau das, was ich gerade angekündigt habe und rede mit dir über Metal Gear Solid. Ich nutze jede Ausrede, die es mir erlaubt, über Metal Gear Solid zu reden, weil ich finde, in diesem Punkt ist Metal Gear Solid ein wahnsinnig interessanter Franchise, unter anderem auch, weil sie meines Gefühls nach jetzt ganz woanders ist als vor 4 Jahren, obwohl seitdem nichts erschienen ist. Ich weiß nicht, ob Survive danach erschien, aber ist ja egal, das klammere ich jetzt einfach mal aus. Aber einfach durch die, durch das Wissen, wie der Stand der Dinge hinter den Kulissen bei Konami aussieht, ist meine Wahrnehmung für Metal Gear Solid gerade sehr andere, Tom. Ich habe nämlich tatsächlich sehr gerade das Gefühl, dass bei Konami einiges, also dass da tatsächlich Leute sitzen, die wissen, was diese Serie ist, was sie mal war und was sie sein sollte. Die veröffentlichen ja so Developer Diaries sehr viele zu Metal Gear Solid 3, dem kommenden Remake, das Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen erscheint. Ich glaube tatsächlich, das provisorische Release-Datum ist immer noch 2024. Das haben sie, glaube ich, nie offiziell geändert. Oder gab es das überhaupt mal? Oder ist das, vielleicht gab es nie irgendein Jahr. Ich glaube, das war ist am ehesten das. Ne? Es gibt auf jeden Fall auch kein Release-Datum, was das Seltsame ist. Noch nicht mal eine Eingrenzung bis auf, ich dachte 24, aber ich glaube, das habe ich falsch im Kopf gehabt.
Ich gucke nach.
Gerade mal nach. Ich rede dann währenddessen weiter. Und ich habe aber das Gefühl, durch diese zahlreichen Developer Diaries, die sie veröffentlichen, dass da eine echte Wertschätzung existiert. Sie haben jetzt gerade ein neues Video veröffentlicht, wo tatsächlich das erste Mal offiziell revealed wurde, wer Eva gesprochen hat in Metal Gear Solid 3.
Das habe ich auch gesehen.
Ne, das ist eine sehr lustige Geschichte. Das hat sie damals unter einem Künstlernamen getan. Und erst jetzt wurde das halt bestätigt, dass das die gleiche Voice Actress ist wie die, die auch Ariel im Englischen gesprochen hat in der bei der kleinen Meerjungfrau, was sehr, sehr lustig ist. Und halt ganz viele klassische Animationsfilmfiguren gesprochen hat. Und die ist dann tatsächlich auch dabei. Also das hat wohl nicht einfach irgendwie über einen Presserelease gesagt, sondern da sitzt sie mit unter anderem David Hayter und die unterhalten sich halt über das Spiel. Und allgemein ist ja David Hayter sehr aktiv in dem Marketing da gerade beteiligt und ist offensichtlich sehr gehypt und angetan davon, wieder mit dieser Reihe interagieren zu können und zu dürfen. Und mit diesem Hintergrund öffnen sich für mich viele Möglichkeiten bei Metal Gear Solid.
Heißt übrigens, das kann ich mal kurz einwerfen hier, auf der offiziellen Website steht ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater aus dem Jahr 2004 und dann steht einfach nur 2024 als
ja, doch, tatsächlich.
Das ist der, dieses angepeilte Release-Datum, aber es ist ja kein Datum und am Ende des letzten Trailers steht auch kein Datum, also es gibt kein richtiges Datum.
Genau, das ist das. Sie hatten halt einmal irgendwann, und vielleicht war es dann einfach auf dieser Website, wo es immer noch steht, 24 gesagt, aber und dann seitdem 3 neue Trailer veröffentlicht und da wird nie irgendetwas mal verdeutlicht. Da steht dann, also was du ja machen würdest, denke ich, ist zumindest 2025 dahin schreiben oder 2026. Aber ich vermute mal, also ich hätte gedacht, das Spiel würde langsam fertig sein und kurz vor Release stehen. Aber vielleicht ist der Gedanke, wir wissen nicht, ob es 25, 26 rauskommt. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Aber erscheint mir auch seltsam. Jedenfalls, ich bin mittlerweile bei Metal Gear Solid so, dass ich glaube auch, wie so ein bisschen wie bei The Darkness, die haben sehr viele Möglichkeiten und ich fände die alle spannend. Ich glaube, diese Remake-Herangehensweise ist eine clevere, obwohl ich immer noch doof finde, dass sie den dritten Teil zuerst machen und nicht den ersten Teil. Ich verstehe, warum sie das aus Business-Perspektive machen und ich verstehe das auch, warum sie das aus technischer Perspektive machen. Es ist aus technischer Perspektive einfacher, sich an einem PS2-Spiel zu orientieren bei einem Remake, weil auch sowas wie Level-Design einfach durch in einem PS2-Titel noch akkurater übertragbar ist auf modernen Titel als bei einem Metal Gear Solid 1, wo du ja quasi Spielzeugfiguren durch Spielzeugumgebungen auch bewegst. Und das ist offensichtlich, und auch einfach, weil Metal Gear Solid 3 so eine Stellung in der Videospielindustrie hat, so wie sie halt auch mit Silent Hill 2 angefangen haben bei Silent Hill. Ich glaube, das ist genau der gleiche Hintergrund. Aber es wäre natürlich toll, wie bei so einem Resident Evil, da hatten sie auch nicht mit dem ersten Teil angefangen, aber trotzdem hatte man sich dann so gedacht, ah, guck mal, jetzt machen sie eines nach dem anderen und man kann diese Reihe nochmal nacherleben. Und der erste Teil hatte ja schon ein anderes Remake mal bekommen. Und hier ist es jetzt direkt so, ach, man schaut leider mit dem dritten Teil, dann hoffe ich, dass sie den ersten noch machen und nicht dann den zweiten stattdessen danach, weil das war ja auch ein PS2-Titel. Das gibt ihm so ein bisschen, finde ich, ein unsauberes Gefühl, oder?
Ja, total. Witzigerweise hat die Reihe ja auch schon mal ein Remake vom ersten Teil gehabt.
Stimmt, also das ist genau wie bei Resident Evil
ist gar nicht so falsch. Nur, dass das Remake vom ersten Teil hier nicht den guten Unbündnis Ruf hat, den Resident Evil 1 Remake hat.
Das stimmt.
Ja, bei Metal Gear finde ich es also gerade wenn es irgendwie um Sequel oder Reboot geht, finde ich es schwierig, weil halt gefühlt so viel von Kojima in Metal Gear drinsteckt, was man, finde ich, auch an Death Stranding gut merkt, weil sich das total nach Metal Gear anfühlt in seinen, in der Art und Weise, wie es sich präsentiert. Und das wäre interessant, da würde ich auf jeden Fall eher Richtung Reboot tendieren. Dadurch, dass sie jetzt diese Remakes machen, wirkt es aber nicht so, als ob das die Richtung ist. Ich erwarte aber in Zukunft auch ehrlich gesagt nicht mehr als Remakes von Konami in Sachen Metal Gear Solid. Also ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass wir da allzu bald wirklich ein richtiges Sequel oder Reboot bekommen werden, sondern eher noch weitere Remakes basierend darauf, wie erfolgreich Metal Gear Solid Delta ist. Und auch bei Delta bin ich ja so, ich gucke mir das an und ich fühle da einfach nicht viel. Ich denke mir so, ich habe das Hauptspiel und ich habe es als Master Collection. Ich kann das spielen, wenn ich möchte, und das finde ich gut. Das ist ja das, was ich mir bei Silent Hill auch wünsche.
Ja.
Und deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, dass hier so ein Remake kommt, aber ich brauche es ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube halt, das Potenzial, was es da noch gibt, ist, dass es halt, dass Writer der Metal Gear Solid-Reihe und Metal Gear-Reihe allgemein immer noch bei Konami halt arbeiten, an unbekannten Dingen, wie das ja so ganz gerne mal, auch da ist Silent Hill ja ein wunderbarer Vergleich, dass da einfach EntwicklerInnen auch einfach verschwinden in der Historie der Videospielindustrie und die dann einmal ein Meisterwerk directen und dann machen sie noch einmal Monster Design in einem anderen Spiel und dann haben sie noch 20 Pro Evolution Soccer Spiele mitgemacht und dann hören die Credits einfach auf. So sind alle Silent Hill Credits gefühlt. Und es gibt halt zwei Writer bei Metal Gear. Das ist einmal Etsu Tamari und das ist einmal Masaya Kobayashi, die ja bei vielen dieser Teile auch essentiell mitgearbeitet haben. Einer von denen hat, das muss ich gerade nochmal kurz gucken, einer von denen hat, glaube ich, auch Metal Gear Rising geschrieben. Ich glaube doch, es war Etsu Tamari. Genau, Etsu Tamari hatte auch Metal Gear Rising geschrieben, was ja, finde ich, total nicht exakt den Metal Gear Solid Vibe hat, weil es natürlich sich sehr anders erzählt, aber wie es sich erzählt und wie ist diese Mischung aus, es ist unglaublich lustig, aber es versucht auch, natürlich weniger als jetzt ein Hardcore-Metal-Gear Solid, aber es versucht trotzdem immer noch politische Themenechte aufzugreifen und hat ja dieses I'm going to make America great again Speech, die natürlich ein Reagan-Zitat war, aber direkt vor Trumps Präsidentschaft kam. Das fühlt sich, finde ich, sehr an wie ein Teil der Metal Gear-Reihe. Und das habe ich so ein bisschen mein Gedanke. Du hast hier den Producer, der ja auch an dem Remake mitarbeitet, der an den alten Spielen dabei war, der auch immer mal wieder erwähnt hat, ohne jetzt exakt zu werden, dass an dem Remake mehrere, zahlreiche Menschen mitarbeiten sollen, die an der Metal Gear Solid-Reihe früher gearbeitet haben. Und dann hast du halt zwei Writer, die mit an diesen Metal Gear Solid-Spielen geschrieben haben und auch schon seit dem zweiten Teil teilweise. Und ich denke, da wäre ich dann interessiert einfach dran, was sie machen. Und ich glaube, die beste Herangehensweise meiner Meinung nach wäre diese klassische Sequel-Reboot-Geschichte, wo du quasi einfach sagst, wir sind halt 15 Jahre später, 20 Jahre später, alles ist passiert, wie es passiert ist, nichts wird hier gelöscht, aber wir sind an einem anderen Teil der Welt, du hast vielleicht einen anderen Charakter, ich weiß es nicht genau, natürlich ist Solid Snake oder einer seiner Derivate sehr relevant für das Gefühl der Reihe, aber hey, warum nicht einfach noch einen Klon aus der Tasche ziehen, damit David Hayter wieder den Hauptcharakter sprechen kann und dann erlebt er halt ein anderes Abenteuer irgendwo, weißt du, und das ist zwar passiert, was vorher passiert ist, aber das ist trotzdem nicht ein direktes Sequel, so wie das ja auch ein bisschen Metal Gear Rising gemacht hat, das war aber schon noch ein ziemliches Sequel und ich glaube, das hat Potenzial, ich glaube, das hätte Potenzial auch sehr in die Hose zu gehen. Aber ich wäre sehr interessiert daran. Es ist im Gegensatz zu vor 4 Jahren, denke ich nicht, dass das ein garantierter, ganz schlimm, nur von Marketing und Produzenten durchgeschäftetes, organisiertes Ding sein könnte, sondern ich glaube, da könnten talentierte Künstler mit Leidenschaft dran arbeiten und was ein würdiges Sequel daraus machen, wenn alles perfekt läuft.
Ich glaube, das Potenzial ist durchaus auch vorhanden, weil ich sehe es jetzt auch nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, Konami nutzt das jetzt einfach nur aus, um schnelles Geld zu machen. Dafür stecken sie dann zu viel rein oder haben jetzt auch in Silent Hill 2 zu viel reingesteckt, wo sie ja ein Studio genommen haben, das ja offensichtlich eine Leidenschaft hatte für das Ursprungsspiel. und teilweise zumindest Leute an bestimmten Aspekten mitgearbeitet haben, die auch am Original gearbeitet haben. Und für irgendeine Form von neuem, also wirklich neuem Metal Gear, kann ich mir das auch vorstellen. Und es wäre auch eine spannende Situation, wenn das dann sich so ergibt, dass das irgendwie parallel mit dem Agenten-Thriller von Kojima Productions irgendwie erscheint oder so, weil das ist ja auch noch ewig hin. Das wäre schon lustig auf der Ebene. Aber es ist jetzt nichts, wo ich aktiv drauf hinfiebere. Es wäre eher so ein, oh, ich bin neugierig, ich will mal sehen, wie das ist, wenn die das jetzt mal neu machen, weil das ist ja das Ding, was man auch Konami immer vorwirft, ne? Immer kommen diese ganzen Re-Releases und jetzt auch Remakes, aber sehr wenige neue Projekte. Bei Silent Hill wurden mehrere angekündigt, zwei sind schon an den Start gegangen und beide neuen Projekte sind nicht so toll. Also unserer Meinung nach zumindest.
Den gegenteiligen Eindruck machen von dem, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich extrem von Leuten, die es nicht verstehen, auf einer Business-Ebene produziert, halt die beiden.
Ja,
also
wobei Short Message zum Beispiel, habe ich nicht das Gefühl, da, also was war der Business-Gedanke dahinter? Das weiß ich nicht so ganz.
Ich glaube PT. Ich glaube halt, wir machen exakt PT, weil das war Meinst damals du? Hat einen Hit ausgelöst. Das war eine einzige Erklärung dafür, warum es diesen Blödsinn gibt.
Ja, ja, maybe.
Die Idee, eine kreative Idee hatten sie offensichtlich nicht. Daran kann es nicht gelegen haben.
Na, weil
obwohl die Hexen
dieses,
waren schon sehr ikonisch.
Dieses TV-Projekt ist ja auch so ein absurdes Projekt, ne? So super strange und vielleicht war da ja auch mal ehrliches Interesse vorhanden an einem bestimmten Punkt. Das hat dann einfach überhaupt nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber wenn dann mal wirklich neue Spiele kommen, auch bei Castlevania wünschen sich die Leute das ja. Was man hier genauso gut mit aufzählen könnte, weil Castlevania hat schon ewig kein wirklich neues Spiel mehr bekommen. Also ein wirklich neues. Neulich in der Collection war ja ein altes Spiel drin, was dann zum ersten Mal hier bei uns erschienen ist. Aber so ein richtig neues Castlevania gab es einfach schon ewig nicht mehr. Und das wünschen sich die Leute ja auch. Und das ist wahrscheinlich alles nur eine Frage der Zeit.
Ja, und ich würde auch durchaus erwähnen wollen, dass Konami ja im Indie- oder im kleineren Games-Bereich, abseits von AAA, tatsächlich ziemlich viel veröffentlicht hat die letzten Jahre, was ich halt super cool finde. Ja. Und wenig davon ist wirklich jetzt super erfolgreich geworden oder vielleicht auch überhaupt nur erfolgreich. Aber wenn ihr mal zum Beispiel auf die Steam-Page-Seite guckt, aber die haben auch fast alle Konsolen-Releases, da sind zahlreiche Spiele erschienen, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, die auch überhaupt nicht wie Konami-Spiele wirken auf den ersten Blick, weil sie oftmals auch einfach von Indie-Teams entwickelt wurden, die dann aber gepublished wurden von Konami, die das dann gescoutet haben. Ne, wir hatten kurz mal erwähnt, nur ganz nebenbei, im August ist ein Spiel namens Signy All Guns Blazing erschienen, was halt so ein Shoot-em-up-Ding ist. Ich weiß nicht, wie es ist, aber dass die halt sowas publishen, das finde ich auch sehr cool. Und auch das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, die sind an der Industrie interessiert. Weil diese Spiele, die hier gepublished haben, die publishst du nicht, weil du das neue Fortnite rausbringen willst, sondern da muss es irgendeine andere Motivation hinten geben. Deswegen habe ich so ein positives Gefühl zu denen, aber ich würde dir auch zustimmen, was realistisch ist, ist, dass wir erstmal quasi zumindest die Trilogie vollständig geremaked bekommen und das würde ich aber dafür, also das würde ich jetzt auch mir erhoffen, weil wenn der dritte Teil jetzt nicht super enttäuschend wird, was ich nicht glaube, weil die machen eh nur die Grafik neu, das heißt, wenn das dann erschienen ist, dann würde ich schon ganz gern auch einen Metal Gear Solid 1 mal mit top aktueller Grafik sehen und ja, wenn es dann kacke ist und wenn es die Atmosphäre verliert vom Original, dann haben wir ja die Master Collection und dann können wir es da vernünftig spielen.
Ja, okay, ja, ja. Der erste wäre auf jeden Fall das krassere Projekt im Vergleich jetzt zum dritten.
Auf jeden Fall.
Na gut, ich mach mal was Arcadiges, nämlich eine Franchise, die auch schon lange nicht mehr existierte. Eine Rennspiel-Franchise namens Sega Rally, über die wir neulich auch im Musik-Podcast geredet haben. Die finde ich jetzt gerade, also wirklich jetzt in diesem Moment, eigentlich perfekt positioniert wäre, um einen Impact zu haben, weil gerade EAWRC erschienen ist vor, also jetzt gerade ist schon übertrieben, ist ja auch schon wieder ein Jahr alt. Auf jeden Fall war das eine Enttäuschung. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Das wurde dann zwar schon noch verbessert im Nachhinein und hat ja auch einen VR-Modus bekommen, der bei mir nicht richtig funktioniert. Ist aber insgesamt nicht annähernd so gut wie Dirt Rally 2 zum Beispiel. Und ansonsten hast du im Rally-Bereich ein paar Indie-Spiele, die ganz cool sind. Aber diese Arcade-Nische oder wahrgenommene Nische wird auch nur im Indie-Bereich erfüllt und da immer nur in so Mikroprojekten, die dann eher auf Retro-Grafik setzen. Und einen Sega Rally zu bekommen, das mit moderner Grafik dieses Arcade-Feeling zurückbringt, wäre halt, finde ich, heute voll das Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist natürlich so ein Projekt, wo ich jetzt nicht denke, oh, du machst einen Multi-Milliarden-Mega-Hit, sondern du steckst einerseits nicht so unglaublich viel Budget rein und kriegst dann auch nicht so wahnsinnig viel zurück. Das ist immer das, was die Publisher ja alle nicht wollen. Aber man könnte trotzdem ein super cooles Spiel draus machen. Ich habe das halt gemerkt, nachdem ich jetzt die letzten Monate diverse Sega Rally-Spiele gespielt habe. Vom ersten auf dem Saturn über der PlayStation 2-Version vom ersten, dann diese den zweiten Sega Rally oder Sega Rally 2006 oder sowas. Und die sind alle gut. Das sind alles gute Rallye-Spiele. Auch dieses letzte, was von dem britischen Entwicklerstudio entwickelt wurde, wo ja Leute von Colin McRae dran saßen, war ein richtig gutes Arcade-Rallye-Spiel. Und wenn schon, also hier wäre die Frage, ne, was würde man am ehesten bekommen? Erstmal fände ich es cool, irgendeine Form von Re-Release zu bekommen, also einfach nur HD-Versionen beispielsweise der alten Teile. Oh. Man könnte das in der Collection machen oder sowas. Das wäre schon hervorragend. Aber ich denke, auch hier würde am meisten einfach Sinn ergeben, ein Sega Rally rauszubringen, gibt dem vielleicht noch irgendeinen Untertitel und macht das mit moderner Grafik. Und wahrscheinlich würde heute ein Service-Spiel draus werden, seien wir ehrlich. Aber selbst dafür wäre Sega Rally noch halbwegs geeignet. Deswegen, ich fände das einfach cool, wenn es diese nicht, muss ja nicht super AAA sein, aber zumindest moderne und schön aussehende Fassung von so einer Spielereihe zu kriegen, weil Sega Rally ist einfach verschwunden, ist einfach weg. Und das finde ich total schade.
Ich glaube, da sind natürlich die dann auch die Lizenzen wieder die Übeltäter in vielerlei Hinsicht.
Aber das kann doch nicht so schwer sein. Damals sind auch so viele Rally-Spiele erschienen, die hatten alle den freaking Subaru Impreza, der kann doch nicht mehr kosten als 5 Euro.
Ich habe, also vielleicht war es wirklich dieses Ding, dass halt dann als Online-Services gab ab der 360-Zeit oder teilweise schon ab der Xbox PS2-Zeit und dann waren plötzlich die Lizenzen anders.
Ja, ist ganz witzig, bei Sega Rally Online Arcade, also dieses Ding, was wirklich nur digital, oder nee, ich glaube, es gab auch eine physische Version, aber digital ist es auf PS3 und 360 erschienen, für fast exakt ein Jahr, bevor es delistet wurde. weil diese Lizenz abgelaufen ist und das dann nicht irgendwie erneuert wurde, wie genau und warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es hatte eine mega kurze Lebensspanne. Und das ist natürlich, also ich gebe dir schon recht, die Lizenzen werden der Grund sein, weshalb du diese Spiele nicht einfach so wieder veröffentlichen könntest. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so eine große Hürde darstellen, dass du das gar nicht kannst.
Nee, ich glaube auch. Also wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg. Und Sega wäre auf jeden Fall eine Firma, die da die nötigen finanziellen Mittel an der Hand hätte. Hast du gesehen, wie sich die ganzen JRPGs verkauft haben? Da können sie mal durchaus gerne mal ein Rallye-Spiel von finanzieren.
Ja, oder wenigstens Sega Rally ins eins der nächsten Yakuzas einbauen. Das wäre so das Minimum, das ich mir vorstellen könnte.
So, das wäre doch mal schön. Ich wollte das einmal kurz konkret nachgucken. In den letzten, also das sind jetzt Spiele aus dem letzten halben Jahr, sind das Steam-Rally-Spiele im Stile von Sega Rally. Also ich habe jetzt noch nicht mal alle Rally-Spiele reingenommen, weil viele davon auch diese Top-Down-Mashed-Perspektive haben. Und das sind jetzt schon andere Spiele, deswegen habe ich die nicht mitgezählt. Aber da ist erschienen Hashtag Drive Rally, World Rally Arcade, Rally Arcade Classics, Parking Garage Rally Circuit, Old School Rally, Extreme Rally Raid, Lead Rally. Das sind alles Indie-Rally-Spiele, die offensichtlich extrem inspiriert sind und nachahmen wollen. Manche mehr, manche weniger. Also Parking Garage Rally ist schon was sehr Eigenes. Aber halt inspiriert sind von diesen Originalen. Und von diesen Spielen muss ich auch sagen, also wenn ich da Oldschool Rally sehe, daher könntest du mir sagen, das ist ein altes Sega-Rally-Spiel. Grafisch würde ich dir das glauben. Das kann man nicht über alle diese Spiele sagen, aber Oldschool Rally und Hashtag Drive Rally und Parking Garage Rally scheinen so die Titel davon zu sein, die wo man gerne mal reingucken kann. Also, aber die natürlich nicht die Erfahrungen bieten, die du hier gerade beschrieben hast.
Nee, genau, zum einen das und drei dieser, gerade die letzten drei, die du vorgelesen hast, die haben wir auch alle drei schon mal im Stream gehabt, in verschiedener Form. Und bei Oldschool Rally zum Beispiel haben sie die Grafik ganz gut hinbekommen,
Ja.
Aber spielerisch ist das Spiel halt, hat echt nicht so viel zu bieten.
Das war das mit den, war das das mit den breiten Straßen, den zu breiten?
Das hatte unter anderem breite Straßen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt zu breit sind, aber die waren vor allem alle gleich breit. Das
genau,
ist so das Problem.
Genau.
Das, das Streckendesign war da ein bisschen einseitig.
Man ist einfach diese Straßen so abgefahren, ohne dass sie
gefährlich
waren.
Da geht eigentlich deutlich mehr. Und Sega Rally war in der Regel eine deutlich bessere Balance aus diesem, okay, du kommst gut rein, du hast dieses Geschwindigkeitsgefühl, aber es gibt auch sehr viel spielerische Tiefe, mit der du dann halt arcade-mäßig eher um die Zeit fährst. Und das ist im Prinzip, das geht, glaube ich, heute vielen Leuten ab, also die das dann gar nicht so spannend finden. Ich mag das immer noch sehr gerne, auch wenn so Spiele wie irgendwie Kill Knight rauskommen, die auch so diesen arcadigen Anstrich haben, finde ich total cool. Deswegen, ich meine, selbst Sega selbst könnten ja sagen, wir machen ein neues Sega Rally-Spiel mit Retro-Grafik. Das wäre noch eine Alternative, die ich auch cool fände, die das Budget unten halten würde.
Das ist die ewige Frage, ne? Warum diese ganzen Nostalgie-Baiting-Games nur von Indies kommen.
Weil
nicht
da alle
nur, aber so hauptsächlich.
Jim Ryan-Leute in den Chefetagen sitzen, die halt auf diese Spiele gucken
keine
und
Nostalgie
denken, wer ist das für hässlicher Quatsch? Mach mal weg.
Ja, das ist ein zu menschliche, emotionale Gefühl. Das gibt es da oben nicht.
Nee,
das
auch
ist
nicht.
Wahrscheinlich näher an der Realität, als es uns lieb ist.
Ja.
Dann mache ich noch mal eine scharfe Bremse mit unserem Rallye-Auto, springe raus und komme zu was ganz anderem. Denn ich habe durch mein Regal gerade einfach mal geguckt, von alten 360, PlayStation 3, PlayStation 2 und Xbox-Spielen, was ich denn hier so als meine alten Lieblingstitel sehe, von denen ich mir auch dann gleichzeitig sagen würde, davon will ich mal was haben. Weil das gilt ja nicht für alle. Es gibt, ne, ich hatte zum Beispiel gesehen Oddworld Strangers Wrath und dann war ich schon dabei, mir das aufzuschreiben. Da dachte ich mir, das kann einfach so existieren, wie es soll. Das hat schon seine HD-Version bekommen. Das braucht kein Remake, das braucht kein Sequel, das ist fein. Aber eine Serie, wo ich auch eine japanische Firma anbeten würde, dass sie da nochmal rangehen würde, ist Lost Planet, lieber Tom. Ich habe vor einer Weile nochmal Lost Planet 1 auch angeworfen und da viel, viel Freude dran gehabt, dann vergessen, dass das furchtbare Checkpoints hat und dann keine Freude mehr daran gehabt. deswegen habe ich es da nicht so weit gespielt, wie ich wollte. Es könnte sein, dass die Extreme Conditions Version das ein bisschen geupdatet hat, ohne dass man selber zwischenspeichern muss. Ich glaube jedenfalls, es hätte irgendwie Möglichkeiten für mich gegeben, das zu umgehen. Aber Lost Planet ist da auch in der schönen Situation, dass halt die Spiele auch PC-Versionen haben. Und ich kann euch nur empfehlen, falls ihr diese Reihe nie gespielt habt, holt euch mal Lost Planet 1. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch kaufbar ist, weil das ist auch so ein Games for Windows-Ding gewesen. Das kann man trotzdem spielen. Also du kannst das mindestens modden auf so, dass es funktioniert. Ich habe es halt selbst gemacht. Ich guck mal gerade, ob es das auch auf Steam gibt aktuell. Ja, doch. Lost Planet Extreme Conditions kann man sich aktuell für 3,44 € auf Steam kaufen.
Ja.
Das heißt, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es funktioniert. Und das kann ich euch sehr empfehlen, weil das ist so ein Spiel, wenn du das einfach auf einem PC in einer hohen Auflösung spielst, das könnte absolut ein modernes Videospiel sein. Das ist kaum vorzustellen, weil das halt 17 Jahre alt ist, holy Jesus Christ. Aber das sieht einfach heutzutage noch, wie ich finde, richtig gut. Das sieht natürlich nicht aus wie ein Last of Us 2 AAA-Spiel auf der Ebene, aber es erscheinen ja heutzutage auf Konsolen immer noch neue Spiele aller Couleur und aller Budgets und ein Großteil dieser Spiele sieht jetzt nicht per se besser aus als Lost Planet 1 in idealen Konditionen.
Ich finde, die Capcom-Spiele aus der Zeit sind generell immer noch echt schön anzusehen, auch Devil May Cry 4 oder sowas, die hatten da wirklich ein gutes Framework.
Die MT Framework Engine, das war damals ja schon so eine absolute Wow, also das war damals schon extrem beeindruckend mit Dead Rising und mit Resident Evil und mit Lost Planet, aber das hat sich durch die Jahre dann nur noch mehr gebessert in meiner Wahrnehmung. Also rückblickend ist das überhaupt gar nicht schlimm gealtert, wie ich finde, sondern extrem positiv, weil das so diese... Das ist eine Engine, die ganz klares Bild hervorzaubert, ne? Es ist alles so schön crispy, wenn du das dann in der hohen Auflösung spielst.
Ja, und trotzdem hochdetaillierte Charakter- und Monstermodelle und so ein Kram. Also, weiß ich nicht, das ist gerade, wenn du die PC-Version davon spielst und die sind so hoch aufgelöst und sowas, das sieht halt super sauber und schön aus.
Ich glaube, es fällt auch deswegen so positiv aus, weil so viele Spiele Ende der 2000er Anfang der 2010er so sehr unter diesem Unreal Engine 3-Fluch leiden, dass sie halt alle die gleichen Probleme haben und die auf die gleiche Arten gut und die gleiche Arten schlecht aussehen. Und das gilt halt für die Capcom MT Framework-Spiele nicht. Die haben halt, die sehen halt ganz anders aus, offensichtlich auch, als viele Unreal Engine-Spiele.
Das ist ja heute auch immer noch so, weil sie heute halt die AI-Engine benutzen statt die Unreal Engine. Und ich bin da ehrlich gesagt glücklich drüber, dass nicht alles gleich aussieht.
Ja, also ich würde sagen, also ich glaube, sie könnten für mich die AI-Engine langsam updaten. Das hatte ich, glaube ich, das erste Mal bei Resident Evil 4 Remake das Gefühl, wo ich dann dachte, das sieht super aus, aber haut mich nicht mehr weg, wie das so viele Capcom-Spiele tun. Aber da kommen wir jetzt auf eine ganz andere Geschichte hin. Ja, ich mache nochmal den Schritt zurück zu Lost Planet. Denn Lost Planet ist ja eine ganz interessante Reihe. Ich will es kurz rekapitulieren, weil ich glaube, nicht jeder das konkret im Kopf hat. Lost Planet 1 ist ein ziemlich geradliniger Third-Person-Singleplayer-Shooter. Ich glaube, der hatte auch einen Multiplayer-Modus? Ja, ich glaube schon, einen Versus-Multiplayer Modus, aber war in erster Linie ein Singleplayer-Spiel, in dem du halt eine ganz normale Third-Person-Shooter-Geschichte erlebt hast und auch ab und zu coole Mech-Szenen hattest. Und dann der zweite Teil war dann ein Monster Hunter-like. Das war ein Spiel, was ebenfalls eine Kampagne hatte, in der eine Story erzählt wird, aber allerdings nicht mehr charakterbezogen wie im ersten Teil, sondern halt viel mehr, hier ist diese Welt und ihr Stand und du hast hier Missionen für Fraktionen, wo dann was Vages erzählt wird. Und vor allen Dingen dann eben Missionen, die darauf basieren, dass du sie im Koop wiederholt spielen kannst. Ich habe das nie genug gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann mit dem Equipment aussieht und was es da für Loot gibt und ob es da Loot gibt, inwiefern das auf dieser Ebene ein Hunter-Game ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Tom?
Nee, keine Ahnung.
Ich auch nicht. Aber ich habe immer noch mal Bock drauf gehabt, das mal nachzuholen, weil ich mittlerweile eine Wertschätzung dafür hatte. Und damals war es auch ein bisschen wie bei The Darkness 2. Das war nicht das, was ich von einem Lost Planet 2 wollte. Ich fand die Struktur total seltsam und habe das dann wirklich nur kurz gespielt. Und dann Lost Planet 3 war dann ebenfalls ein geradliniger Singleplayer-Shooter, aber etwas ganz anderes als Lost Planet 1, weil es halt in diesem Capcom und alle anderen japanischen Videospielfirmen geben alle ihre Franchises an westliche Entwickler ab. Und aus irgendeinem Grund auch an Spark Unlimited, die ihr gerne mal durchgoogeln könnt. Und die haben eine überraschend kompetente Arbeit abgeliefert mit Lost Planet 3, ausgehend von ihren vorherigen Spielen. So richtig aufregend ist es aber nicht. Und dann war es das halt. Und dann ist es in der Versenkung verschwunden. Dieses Lost Planet-Reihe, da kräht kein Hahn mehr so richtig nach. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, es ist Zeit für ein Spiel, was du Lost Planet-Untertitel nennst, keine Nummer dran setzt. Ich würde auch hoffen, nicht einfach nur Lost Planet nennst, weil dann geht wieder der erste Teil so ein bisschen auf Google verloren. Sondern du nennst es Lost Planet, The Rise of Hunter. Lost ist der Bösewicht Hunter. Es gibt mehrere aufregend. Ja. Und dann machst du das, was du mit dem ersten Teil gemacht hast, nochmal, baust einen coolen, so wiederholbaren Koop-Multiplayer-Modus ein, so wie das jetzt auch Space Marine 2 gemacht hat, ja, dass du so wiederholbare Missionen hast, wie das auch der zweite Teil gemacht hast, aber eher auf einer unterstützenden Ebene, die funktioniert neben einer Singleplayer-Kampagne, die so richtig spratzt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht und eine Geschichte erzählt und Cutscenes hat, und dann kannst du trotzdem über das folgende, über die folgenden 12, 24 Monate halt Koop-Missionen nachliefern. Ich finde, wie Space Marine 2 da rangegangen ist, ist total clever, und ich finde, das wäre voll die tolle Vorlage, um bei Lost Planet für eine erfolgreiche Rückkehr zu sorgen.
Ja, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das als so ein Third-Person-Shooter, so ein leichtfüßiger in der Art und Weise, wie er sich spielt, jetzt nicht unbedingt in dem, was passiert, dass das da funktioniert. Und ich meine, wir hatten so seltsame Sachen wie das Dino-Multiplayer-Spiel Exoprimal. Und irgendwie fühlt sich das ein bisschen nach Lost Planet, also rein vom so Game-Feel her und der Art und Weise, was sie da umsetzen wollten. Ich glaube aber auch, dass Lost Planet gar kein so Drive hinter dem Namen hat, dass da jetzt allzu viele Leute, wenn es heißt, neues Lost Planet, da jetzt mega drauf reagieren und sagen, krass, Lost Planet ist back. Ich glaube, das wären einige wenige, weil Capcom machen ja ihre Umfragen, wo sie fragen, hey, welche Franchise soll mal zurückkommen? Und ich glaube, Lost Planet war da nie wahnsinnig weit oben. Deswegen die Wahrscheinlichkeit ist wohl ziemlich gering. Ja. Grundsätzlich glaube ich, dass es funktionieren kann, aber dadurch, dass die Reihe jedes Mal was anderes war, Das ist halt immer schwierig bei dieser Art von Franchise. Sie hat keine klare Identität. Also wollen dann auch mehrere Lost Planet-Fans wahrscheinlich unterschiedliche Dinge von diesem Spiel. Und da bist du immer in einer schwierigen Situation, glaube ich.
Ich glaube auch, dass das machst du nicht, um quasi Nostalgie abzugreifen. Dafür ist Lost Planet zu spät erschienen, um in dieser Riege mitzuarbeiten. Aber ich glaube, dass dieses Konzept auch heute noch unabhängig von dem vorherigen Erfolg halt echt
das
Potenzial
ja.
hätte. Dieses ein Grafikhammer, der jetzt ja viel mehr, also das ist ja Ende der 2010, Anfang der 2010er, Mitte, Ende der 2000er war das ja nochmal eine schwierigere Geschäftsidee, beziehungsweise vor allem in Mitte der 2010er, einen klassischen Singleplayer-Shooter dann zu machen. Aber gerade Capcom ist ja mit diversen Spielen aus der Resident Evil-Reihe oder dann auch dem Devil May Cry oder Dragon's Dogma zeigen ja, dass sie mit so ganz klassischen Videospiel- Konzepten, die jetzt nicht unbedingt immer Service-Games sein müssen, super mega erfolgreich sind regelmäßig. Und dann haben sie natürlich auch ihr Monster Hunter, was auf dieser Service-Ebene funktioniert. Aber auch nicht diese ganzen Fehler macht, die moderne Service-Games machen, sondern eher traditionell bleibt es Monster Hunter Light. Also die agieren da so clever, dass ich glaube, dass die mit Lost Planet ebenso clever agieren könnten und das quasi so ein bisschen neu einführen könnten als diese Reihe, die dann vielleicht jetzt die Aufmerksamkeit bekommt, die sie kurzzeitig mal beim ersten Teil hatte, aber dann leider nicht behalten konnte. Und da hätte ich einfach voll Bock drauf, weil Capcom würde da ganz tolle Arbeit leisten, da bin ich mir super sicher.
Oh, ich glaube auch. Also wenn sie sich daran setzen würden, würde das, glaube ich, sehr gut werden, weil der Track Record, den Capcom gerade haben, ist unglaublich.
Wirklich, wirklich beeindruckend. Was hatten die einen richtigen, also ich glaube, den Dragon's Dogma 2, wir waren halt enttäuscht davon, aber auch nicht auf einer Ebene, wo wir so sagen, wie zum Teufel, was ist hier passiert, könnt ihr es wagen, sondern es war halt eine Enttäuschung relativ an den Erwartungen. Aber was war denn das letzte Spiel, wo man wirklich gesagt hat, Capcom, was ist euch eigentlich in den Kopf gefahren? Da fällt mir ehrlich gesagt gar nichts ein.
Nee, mir fällt gerade auch nichts ein.
Da muss man, glaube ich, wirklich in die 360-Generation zurückgehen und dann diese Resident Evil Multiplayer-Spiele sich angucken oder halt die Resident Evil Mainline-Spiele teilweise auch, wie mir gerade einfällt.
Auf jeden Fall, ja.
Ich habe
also dieses
vergessen,
Resident Evil Resistance, dieses Multiplayer-Ding, das wurde halt auch sehr belächelt. Das, das ist jetzt nicht so lange her. Ich meine,
das war bei Resident Evil 3 dabei, oder?
Bei 2, oder? Ich glaube, bei 3 hatten sie auch was. Oder war es bei 3? Es kann sein, dass
es bei
3 war. Ich glaube, es war
bei
3. Ja, es gab immer
unterschiedliche. Aber bei 2 war auch was bei, oder?
Ja, das ist nämlich auch mein Gedanke gerade, aber ich weiß es nicht mehr.
Mir ist auch gerade eingefallen, dass es ja noch ein viertes Lost Planet Spiel gibt, das den Namen nicht trägt, nämlich EX Troopers, was leider auch nie außerhalb Japans erschienen ist. Das ist ein auch ein Third-Person-Shooter, was Lost Planet im Anime-Look ist. Und das erschien damals auf dem Nintendo 3DS und der PlayStation 3. Halt völlig eigene Spiele jeweils. Aber ist auch ein, wie ich das mitbekommen habe, ein super kompetenter, spaßiger, eben traditioneller Third-Person-Shooter, der einfach sagt, was ist, wenn das Lost Planet ein ganz klassisches Anime wäre. Und das habe ich vor einem Jahr ungefähr mal versucht, über den PS3-Emulator anzuwerfen. Hat okay funktioniert, aber damals noch nicht gut genug, dass ich da happy war, weil PS3-Emulator ja auch extrem Hardware-zehrend ist. Werde ich vielleicht noch mal demnächst versuchen, weil das wäre doch auch mal eine schöne Gelegenheit, davon irgendwie einen Digital-Only-Port mal rauszuhauen und die 100 Euro mal hinzulegen für die Übersetzung.
Das ist mir auch gar nicht bewusst, dieses Spiel. Also ich sehe das, ich habe das Gefühl, ich sehe das gerade zum ersten Mal, als ich gerade google nach EX Trooper. Ja, also wenn, dann ist es wieder aus meinem Kopf verschwunden.
Das kann ich dir empfehlen,
weil
das mal
sieht
auf YouTube
dir
anzugucken.
Ganz cool aus.
Finde ich nämlich auch, Und da hat halt als Director, als Writer war es, jemand gearbeitet, der halt wirklich viel Erfahrung und auch Credits hat im Anime-Bereich. Ne? Der hat an Ghost in the Shell mitgearbeitet und Wolf's Rain und sowas und war sogar bei einem Ace Combat-Spiel dabei. Also das hat wirklich auch Leute, die da ganz schön Credits haben. Deswegen wäre es schön, wenn wir dafür mal eine Wertschätzung gewinnen könnten. Aber ich bin auch zufrieden, lieber Tom, wenn wir nur Lost Planets oder The Lost Planet oder The Hunt for Hunter Lost Planet bekommen. Irgendein cooles Reboot, was die Idee des Ursprungs Lost Planets wieder gut transportiert.
Es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe jetzt noch ein Spiel, das ist mir einfach wegen der aktuellen Release-Lage im Kopf, weil eigentlich gibt es das als Spiel, aber nicht ganz in der Form, in der es das eigentlich geben sollte, nämlich das Pokémon Trading Card Game. Das gibt es ja gerade mit der Pocket-Version als Mobile-Spiel. Und es hat all die Dinge, die man so erwartet von Mobile-Spielen. Das heißt, ganz viele Cooldowns, die am Anfang noch nicht so ein Problem sind, weil du so zugeworfen wirst mit Ressourcen und kriegst ganz viele Booster-Packs. Und dann nach 2, 3 Tagen wird der Hahn abgedreht und du hast kaum noch was auf dem Konto und kannst am Tag vielleicht noch 2, 3 Booster öffnen, vielleicht mal mehr, mal weniger. Und das hat so diese typischen Trappings von Mobile-Spielen, weil es halt dein Geld möchte. Es ist aber auch parallel ein richtig gutes Trading Card Game, weil es so eine abgespeckte Version des regulären Kartenspiels darstellt und halt super gut funktioniert. Habe ich ja im Podcast drüber geredet und auch einmal live gespielt. Früher gab es aber von dem Pokémon Trading Card Game Gameboy-Spiele. Bei uns leider nur eins. Ich glaube, in Japan gab es dann noch mal ein extra Spiel davon. Mhm. Und diese Videospiele haben wiederum eher so funktioniert wie die regulären Pokémon-Spiele, also mit einem Story-Setup, also richtig viel erzählt wird da nicht, und mit Arenen und Arena-Leitern und logischerweise nicht als Live-Service-Spiel, weil es war der Gameboy, sondern es war einfach eine richtige Singleplayer-Kampagne, die du gespielt hast mit dem Pokémon Trading Card Game. Und das war richtig cool. Das hat richtig gut funktioniert, weil dieses Trading Card Game schon damals einfach eine sehr schöne Umsetzung ist des Pokémon-Gedankens in ein anderes sozusagen Kampfsystem, wo aber auch die ganzen Sachen, die bei Pokémon Spaß machen, nämlich dieses Sammeln und dieses Pokémon entwickeln, um mächtigere Formen zu kriegen, das greift dort auch alles. Und das, finde ich, könnte man durchaus noch mal umsetzen als Switch-Version, wo man diesen ganzen Games as a Service und Microtransactions-Kram eigentlich rauslassen müsste oder zumindest zu einem Minimum reduziert. Und damit würden sie vor allem auch, also das wäre auch einfach nur gedrucktes Geld, ist ja das Pokémon Trading Card Game in seiner Pocket-Version jetzt auch. Aber warum nicht noch mehr Geld drucken, ist eine Frage, die man Nintendo mit mehreren Projekten stellt und sie sagen, naja, wir haben einfach genug. Aber das wäre zumindest etwas, über das ich mich sehr freuen würde und über das, glaube ich, auch sehr viele andere Leute sich freuen würden. Und ich meine, hier beim letzten Mal hatten wir auch den Vorschlag, haben wir ja vorhin einmal vorgelesen, von Morgel Horner, der meinte, Pokémon Pinball wäre cool als Sequel. Und das stimmt auch, weil auch dieses Pinball-Spiel, das habe ich auch mal in einem Stream angespielt, die Advance-Version, das war auch richtig gut. Also das war auch eine richtig schöne Umsetzung von Pokémon als Pinball-Table. Ich glaube aber, das ist noch mal eine ganze Ecke nischiger als das Trading Card Game. Aber über beides würde ich mich freuen, weil ich der Meinung bin, in dieser Franchise steckt eigentlich noch so viel mehr, das du machen könntest. Und da bleibt sie sehr hinter ihrem Potenzial zurück momentan, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Pokémon Snap, was dann auch eine neue Version bekommen hat und die war richtig gut.
Ja, da muss dann immer Namco Bandai einspringen, um
ja, genau, Namco Bandai soll das einfach machen.
Lustigerweise von den beiden Titeln ist Pokémon Pinball bei mir das, was die Nostalgie auslöst. Das ist eines der ganz wenigen Gameboy-Spiele, die ich auch aktiv noch habe. Das ist da hinten im Schrank mit dieses Cartridge, was so eine große Batterie oben auch drin hat. Ich weiß nicht mehr, wofür dieses Cartridge eine eigene Batterie hatte, aber ich weiß, dass es noch hat.
Nicht Rumble?
Also vibriert dann die Cartridge und lässt dann damit den Gameboy mit vibrieren? Wild.
Ja, ja, ich glaube ja. Das hatten mehrere Spiele, mehrere Gameboy Color Spiele. Ich habe Perfect Dark zum Beispiel, das hat auch einen Rumble, wo du so eine Batterie reinsteckst und dann kannst du rumblen.
Ich erinnere mich noch sehr konkret sowohl an das Cover von Pokémon Pinball, aber eben auch an das von dem Pokémon Trading Card Game. Dass ich das halt nie verstanden habe, was ich da machen soll im Pokémon Trading Card Game. Weil, das haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, das fand bei uns immer nur als hier, wir haben halt die Karten gesammelt und also ich nur ein bisschen, aber Freunde von mir hatten das sehr doll und die hatten die ganzen Ordner mit den Klarsichtfolien voll, mit den Pokémon-Karten, wir haben das alle erst Jahre später irgendwie erfahren oder nur so nebenbei mitbekommen, dass es überhaupt ein Spiel war. Wir haben das einmal alles nur als Sammelobjekt irgendwie erlebt. Und dann ein bisschen später war dann Yu-Gi-Oh! Das, was uns gepackt hat. Deswegen führt so es dann auch mit diesem Gameboy-Spiel dazu, dass ich nichts verstanden habe da.
Ich glaube, so als Kind, da war das ja bei mir auch so, wo ich das vor allem gesammelt habe und wir haben es dann versucht zu spielen, aber nicht verstanden, weil als wenn du so ganz klein bist,
kannst dich greift,
glaube ich, immer nur diese Trumpf- Logik. Da ist eine Zahl, die ist jetzt höher als deine, also habe ich gewonnen.
So, das guck mal, da bin ich sofort dabei. Ein Pokémon-Quartett, wenn ich das als App kriege, da schaufel ich Nintendo tausende Euro zu.
Quapuzzi, Hubraum 4000.
Quapuzzi, so ein guter Name für ein Spiel, für einen Pokémon. Ach, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre. Was, sag mal, Dena, die jetzt das Pokémon-Spiel gemacht haben, das, die App, ist das nicht irgendein Team, was noch was anderes Großes gemacht hat? Haben die irgendwie noch andere Pokémon-Sachen gemacht? Weißt du das?
Ich glaube, andere der Mobile-Spieler, aber ich wüsste jetzt nicht, was sie dann sonst noch gemacht haben.
Okay. Ja, die haben tatsächlich so, nicht alle, aber so ziemlich alle der Nintendo-Mobile-Games gemacht. Die haben Miitomo gemacht, die haben Super Mario Run gemacht, die haben Fire Emblem Heroes gemacht, Animal Crossing Pocket Champ, Pokémon Masters, Mario Kart Tour, also im Grunde alles, was da relevant war. Und das ist dann ja, glaube ich, das kann die größte Hoffnung sein für dich, für die App, dass sie, dass ihr das gleiche Schicksal erfährt wie halt Animal Crossing Pocket Champ, nämlich dass dann in 5 bis 7 Jahren gesagt wird, so, Server werden abgeschaltet, aber jetzt könnt ihr euch das Spiel für 10 Euro kaufen und dann könnt ihr es einfach so spielen und habt als eine normale App.
Ja, ich glaube, Pokémon ist so groß, dass 5 bis 7 Jahre nicht reichen werden.
Läuft das Pokémon MOBA noch? Ich glaube, daran können wir es festmachen.
Ich glaube, das MOBA läuft noch. Ich glaube, dieses Trainer-fokussierte Spiel läuft noch. Also ich glaube, der Kram, der ist ja auch jedes Mal in diesem Pokémon Presents-Dingern mit drin.
Ja, Gott. Und jetzt, künftig wird zukünftig noch immer noch einen Wecker damit drin sein, weil dann gibt es dann immer neue Pokémon-Sachen für bestimmt. Diese Pokémon Directs werden mit den Jahren nur unanguckbarer, Tom. Ich garantiere es dir.
Ich glaube, bei Animal Crossing war halt das Ding, dass New Horizons das so vollumfassend eigentlich ersetzt und du aber das nicht so wirklich brauchst.
Ja,
es kam
danach, du hast recht, ja.
Und wie die Release-Reihenfolge war, weiß ich jetzt nicht.
Nee, du hast recht, das kam 2017 raus und dann Animal Crossing kam ja dann zur Covid-Zeit raus.
Aber ich finde halt, das eine muss nicht das andere. Also ich bin der Meinung, du kannst diese Dinge auf dem Smartphone haben, das Trading Card Game, und dann halt trotzdem noch so eine Kampagnenversion, in der ein bisschen mehr drinsteckt auf der Switch. Und ich glaube, das würde sich auch gut verkaufen. Und da hast du dann halt eher diesen Klassiker von, du bezahlst 50, 60 Euro und kriegst dafür halt ein vollständiges Spiel.
Ja, also ich glaube, 60 oder 50 Euro wäre für ein digitales Trading Card Game schon ein ganz schöner Ask.
Na, wenn es ein vollständiges Spiel ist, wenn es im Wesentlichen genauso ein RPG ist wie ein reguläres Pokémon.
Auch dann würde ich zumindest, also es würde natürlich 50 Euro kosten, weil es ein Nintendo-Spiel wäre, aber es muss ja in den Produktionswerten hauptsächlich Karten darstellen. Das wäre ein mutiger Ask, dafür 60 Euro zu verlangen, weil ich glaube, dass die Produktionswerte, die Produktionskosten bleiben, sind da einfach durch das Genre bedingt relativ niedrig.
Sind aber sie bei den Pokémon-Spielen auch, aber es hält ja niemand davon ab.
Exakt, genau darauf wollte ich hinaus bei Nintendo, dass sie das noch nie davon abgehalten. Deswegen würde ich dann auch, na gut, ein 60-Euro-Kartenspiel von Namco Bandai gepublished von Nintendo kaufen, wenn es denn sein
Das würde sich
muss.
Auch verkaufen wie geschnitten Brot. Also das finde ich, steht komplett außer Frage.
Das weiß ich nicht. Ein 60-Euro-Pokémon-Kartenspiel?
100%.
Weil ich habe halt nicht das Gefühl, dass Unite durch die Decke gegangen ist und dass so viele andere Pokémon-Dinge nicht durch die Decke gegangen sind.
Nee, aber das ist auch, das findet ja alles so auf Mobile statt. Ich glaube, alles, was Pokémon als Namen getragen hat auf der Switch, hat sich mehrere Millionen Mal verkauft.
Ja, das ist aber auch, man muss man im Kopf behalten, Japan ist ja sehr mobile-pillt. Das war, glaube ich, auch das war die Meldung auf jeden Fall, das Trading Card Game. Dass die Hälfte oder über die Hälfte der gesamtweltweiten Einnahmen, und das sind ja sehr hohe Einnahmen zu dem Trading Card Game, nur aus Japan stammen. Das ist halt insane. Das ist halt völliger Wahnsinn.
Ich habe noch nicht einen Cent dafür ausgegeben und kann euch nur ermutigen, das auch zu tun.
sehr. Ich habe es noch gar nicht angeworfen, aber auch nur, weil ich jetzt keine Nostalgie für das Ding empfinde, weil ich finde nämlich immer noch, dass es in der Produktion ganz, ganz großartig aussieht. Also dieses Gefühl, oder ich habe es ja nicht gespielt selbst, aber wenn ich so sehe, wie die Karten dargestellt werden und wie man die zieht und wie man die darum bewegt
das
und so.
Das ist auch toll.
Ich glaube, das geht gar nicht viel besser für ein Kartenspiel, ein digitales. Das finde ich richtig cool. Ja. Okay, Tom, da haben wir doch eine illustre Runde von Spielen hier vorgestellt, beziehungsweise uns herbeigesehnt. Von Ports zu neuen Spielen, zu Remakes bis hin zu Sequels und Reboots wurde sich hier alles von uns gewünscht. Ich habe auch noch zahlreiche Titel, die ich hier gerne in der modernen Videospielindustrie mal wieder willkommen heißen würde. Wer weiß also, ob wir das nochmal in 4 Jahren spätestens dann ebenfalls Anfang November wieder aufgreifen werden. Weil, hey, allein statistisch gesehen, Tom, 2 dieser Spiele sind dann in irgendeiner Art und Weise wieder da.
Stimmt,
wenn, ja. wenn du sagen müsstest, 2 dieser Spiele, also bei Metal Gear Solid müssen wir jetzt davon ausgehen, eben nicht eines dieser 3 Remakes, sondern halt ein Sequel oder ein Reboot. Was von diesen Titeln, die wir hier gesagt haben, genannt haben, Darkness, SimCity, Metal Gear Solid, Sega, Ready, Lost Planet und Pokémon Trading Card Game, werden wir in 4 Jahren uns drauf freuen.
Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, Metal Gear Solid haben wir schlechte Chancen, einfach wegen dem Timeframe, weil alles heute
das
so
stimmt.
Lange dauert.
Guter Punkt, ja.
Sega Rally ist auch, dadurch, dass Sega gerade all die anderen Projekte angekündigt hat, mit Jet Set Radio und Crazy Taxi.
Mhm.
SimCity kann ich mir, hat glaube ich noch so mit die besten Chancen, weil vielleicht das auch ein Nostalgia-Play sein könnte von EA. Und hoffentlich nicht einfach nur eine Mobile-App, weil ich glaube, als Mobile-App hat SimCity die ganze Zeit weiter existiert. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann The Darkness. The Darkness wäre eigentlich am überraschendsten, habe ich das Gefühl.
Zumindest in der Form, wie ich und vielleicht dann auch wir uns das wünschen würden. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Hellboy-Situation ist, wo halt die Lizenz dann mal irgendwo landet.
Ja.
Und dann bekomme ich irgendwas, was ich gar nicht haben will.
Also im besten Fall kriegen wir ja zumindest Re-Releases. Das wäre ja schon mal ein Anfang, ne? Dass man einfach die alten Spiele in moderner, also aufbereitet in HD und sowas bekommt. Weil zum Beispiel auch beim Pokémon Trading Card Game habe ich mich ja gefreut, dass das auf der Switch die Gamer-Version davon auf der Switch inzwischen spielbar ist. Das ist richtig cool, dass das inzwischen geht. Und wenn das für Sega Rally noch gilt, wenn das für The Darkness vielleicht ein bisschen allumfassender gelten würde, das wäre auch cool.
Ich würde dir auch zustimmen. Also einer der Titel wäre bei mir auch Sin City, wo ich sagen würde, das ergibt einfach Sinn, das gerade zu machen. Ja, das wären keine immensen Kosten. Es gibt ganz viele Teams, die EA fragen könnte. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass das bei einem Team landen würde, das dich jetzt nicht am glücklichsten machen würde, weil ich glaube tatsächlich ein City Skylines-Entwickler oder ich glaube vor allen Dingen ein Frontier zum Beispiel wären da so die ersten Ansprechpartner für ein EA. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben die Frontier-Spiele dich ja nie ganz begeistern können. Wo jetzt ja gerade auch Planet Coaster 2 erschienen ist. Ich glaube, im Early Access hat Mixed Reviews. Ich weiß nicht wieso, aber kam nicht gut an. Ist nicht im Early Access, ist tatsächlich final erschienen. Ich glaube aber trotzdem, also das hat wirklich da gibt es eine echte Möglichkeit. Ich glaube, wenn ich noch einen zweiten nennen müsste, was ich glaube tatsächlich, ich denke tatsächlich und von diesen Spielen am ehesten Lost Planet, dass ich mir vorstellen könnte, dass Capcom da nochmal einen Versuch startet und da ein neues Spiel zu macht. Und weißt du was, wenn die einfach nur Lost Planet 1 digital re-releasen als Deluxe Remaster, wie das bei Dead Rising bekommen hat, da bin ich auch, das zähle ich dann auch dazu, weil da würde sich genau wie Dead Rising Lost Planet auch sehr, sehr gut für eignen wäre immer noch ein tolles Spiel, das ein bisschen gealtert ist in ein paar Aspekten, aber trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß machen kann.
Außer Community könnte ich mir, glaube ich, am ehesten Wario Land vorstellen, dass Nintendo durchaus als vielleicht neuen Impuls auf der Switch oder so sagt, hier ist jetzt mal ein Wario-geleitetes Spiel. Oder Waluigi Land, wie wäre es denn damit?
Ich hatte tatsächlich als Idee, ich wollte nicht zu lange dabei bleiben, aber du sprichst da was an, das geht sehr nah an meine Idee rein, weil ich glaube, du von Wario Land ausgehend so ein bisschen ein allgemeines hier sind die Bösewichte von Mario-Spiel machen kannst. Dass das immer noch in erster Linie Wario Land-Spiele sind, aber du halt ein Wario Land-Spiel machen kannst, zum Beispiel, indem er mit Waluigi unterwegs ist und dann gibt es vielleicht im nächsten Teil ein Spiel, wo man Wario retten muss und man ist vielleicht Bowser oder einer der Koopalinge oder sonst irgendwas. Also so eine Serie, die sich quasi mit den Bösewichten beschäftigt und oh. wo du dann so ein bisschen in den Genres auch springen kannst. Du bleibst dabei, es ist so ein bisschen ein jetzt nicht ultra mega teures in zu produzierendes 3D-Ding, sondern du bleibst dabei, du machst 2D-Games, aber Wario Land ist ja auch schon was anderes als die Mario-Reihe und dem bleibst du so ein bisschen treu, dass ja. jeder dieser Bösewichte so eine Idee hat, die
also
folgt. Vielleicht sogar von Level zu Level, wer weiß.
Zwei Einfälle, die direkt dazu in typischer Nintendo-Manier, entweder wir nennen es Wario Land plus Bowser. Das machen sie ja gern.
Bietet sich an.
Oder was mir noch viel lieber ist, ist Wario und Waluigi. Das bietet sich, finde ich, noch viel mehr an. Zu Mario und Luigi, zu der Reihe, einfach zu sagen, hier ist es jetzt Wario und Waluigi und die beiden gehen ja. Auf große Reise in irgendwie einem RPG oder sowas. Das fände ich mega gut.
RPG würde ich sagen, das ist zu voll gerade. Da wird dann zu überschattet von, weil du hast dann Wario und Waluigi RPG und du hast Mario und Luigi RPG. Das ist, glaube ich, zu gefährlich, dass sich das
maybe,
kannibalisiert.
Yeah,
aber ich fände den, also ich fände, wenn du genau das machst und das dann einfach nennst Wario Land und Waluigi, das, ich finde, das wäre ein perfekter Name dafür. Das wäre sehr, sehr lustig.
Ja.
Und dann kannst du, die Vorstellung, was du damit machen kannst, weil du dann diesen einen kleinen, völlig untersetzten Charakter hast und den anderen, der auch quasi auf Stelzen läuft, was du in einem 2D-Plattformer allein mit dieser Idee machen könntest.
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Auch Waluigi's Mansion, stelle ich mir vor, wäre ein sehr schönes, wär so die umgekehrte Art und Weise, Luigi's Mansion zu spielen, weil du bist derjenige, der den ganzen Schabernack
so.
Treibt.
Das ist Ghost Mansion dann quasi. Dass
ja,
du,
genau.
Das machst.
Also
ich finde, das sind viele gute Ideen. Nintendo kann sich da gerne bedienen.
Wirklich.
Sehr schön. Dann möchte ich mich bei euch bedanken, liebe UnterstützerInnen, dafür, dass ihr uns unterstützt und dass ihr uns diese wunderbare
Dankeschön.
Arbeit seit fast 10 Jahren jetzt ermöglicht und freue mich sehr, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid bei Hooked on Topic. Aber ihr habt es ja schon noch im Kopf, ihr müsst euch gar nicht 2 Wochen gedulden bis zum nächsten SupporterInnen-exklusiven Podcast, denn nächste Woche Samstag erscheint dann unsere Besprechung. Nee, ist das nächste Woche? Warte mal, ich sage
ja,
nichts Falsches sagen. Ja, nächste Woche Samstag erscheint die Besprechung von Saw 3 und dann tatsächlich mit 3 Leuten, die es besprechen, statt wie bei den ersten beiden Folgen mit 2 Leuten und da kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn ihr gar kein Interesse an der Saw-Reihe habt, da reinzuhören. Ich war immer der, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben, vor allen Dingen auch in den späteren Teilen, immer auch einmal die Filme zu rekapitulieren, nicht immer ganz am Anfang, aber irgendwas, das zumindest irgendwann zu machen. Ich wurde immer ausgelacht von meinen Mitkommentatoren dafür, dass ich das mache, weil doch keiner das hört, der die Filme nicht geguckt hat. Ich dachte, ihr wisst gar nicht, für wen wir das hier machen, weil ich glaube, das hören hauptsächlich Leute, die Filme nicht geguckt
haben. Das ist ja generell hilfreich, auch vor allem, wenn es schon eine Weile her ist, wenn man den Film gesehen
ja.
hat oder so.
Ich glaube auch, genau. Also nächste Woche dann Saw 3 und in 2 Wochen wie immer Hooked on Topic. Das war eine sehr schöne Diskussion, ein sehr
yes.
schönes Gespräch, lieber Tom. Dir noch einen schönen Tag, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis dann, tschüssi.